The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Schauspieler Maxwell Richter über seine Liebe zum Kino. Ich begrüße den Schauspieler Maxwell Richter in meiner Sendung. Hallo und herzlich willkommen, lieber Maxwell.
Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
Du hast ja auch einen tollen Vornamen. Also finde ich wirklich. Maxwell finde ich echt großartig. Höre ich ganz selten. Ich kenne so eine Serie noch aus den 60ern. Maxwell Smart. Da habe ich das letzte Mal das gehört.
Das ist eine geile Serie gewesen. Die meisten sagen die Nanny. Kennst du die Serie Die
Nanny? Ah ja, Maxwell, genau. Gibt's
Maxwell
auch.
Sheffield.
Den Butler, gell?
Nein.
Es ist der Millionär, für den sie arbeitet.
Genau, ja, also passend natürlich zu mir.
Natürlich.
Nee, ja, ich finde den auch gut, aber da bin ich auch immer ehrlich, wenn Leute mich darauf ansprechen, da habe ich auch ein bisschen nachgeholfen selber. Ne? Also ich heiße Max eigentlich, meine Eltern haben mich Max genannt. Aber ich war irgendwann, das war so mit, ich glaube 16, 17, das war so meine Hip-Hop-Phase und da brauchte man natürlich irgendwie erstmal einen Namen, der cooler ist als Max und da habe ich dann gedacht, Maxwell ist geil, weil dann nehme ich den ursprünglichen Namen, der ist da immer noch drin und ich wandle den so ein bisschen ab, verlängere den sozusagen und dann bin ich dabei geblieben, weil ich irgendwie, mir gefällt der Name besser. Und meine Philosophie ist, dass jeder Mensch sich eigentlich ab einem gewissen Alter auch seinen Namen selber aussuchen können sollte, weißt du, wenn er mit dem ursprünglichen nicht so zufrieden ist.
Mm, absolut. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das hier ist in Deutschland. Du kannst ja unter gewissen, wenn du eine gewisse Prämisse irgendwie auch hast und etwas vorzuweisen hast, dass du irgendwie auch leidest unter dem Namen oder so, gell? Kriegst es in Pass, kannst es machen, gell? Glaube ich.
Und ja, den Aufwand habe ich nie betrieben. Das war mir dann immer zu viel. Zumal ich zum Beispiel für meine Geschwister auch immer noch Max heiße. So, die haben sich da jetzt nie umgestellt und das erwarte ich auch nicht. Aber so, hat sich das ja vor allem dadurch, dass mein Name ja dann auch immer wieder irgendwo steht und ich dann immer darauf bestanden habe, dass da Maxwell stehen muss, hat sich das dann auch so etabliert, dass mich eigentlich mehr oder weniger alle Menschen so nennen. Also auch mein Sohn, mein Vater und so weiter. Es gibt wirklich ganz wenige Leute noch, die mich Max nennen. Das ist dann aber auch okay. Aber dieses jetzt wirklich so einen Antrag stellen und dann irgendwie, da müsste ich ja auch, weißt du, irgendwie den Leuten was vormachen, weil ich leide ja nicht wirklich. So,
und wenn ja, oder als, ich glaube, es geht aber auch als Künstlername. Also ich habe mal vor ganz langer Zeit, hatte ich mal jemanden, die machen so wirklich so Marvel-Sachen, also die sind sowieso Lookalikes, irgendwie Iron Man Live heißt das, glaube ich. Und der Anführer, passenderweise, der Tony Stark, also der das wirklich gegründet hat, der hat sich Tony Stark auch in seinen Pass eintragen lassen. Das hat er mir nämlich erzählt in der Sendung, als Künstlername halt, ja.
Ja, das ist natürlich geil. Ja. Das ist Stark, würde ich sagen.
Das ist total stark, ja. Ja, und der sieht auch, der hat so Bärtchen und Dings und sieht halt und gibt sich dann ja auch in der Öffentlichkeit so eben als Tony Stark und hat dann seine Schauspieler oder eben seine Lookalikes, Captain America und Konsorten und macht dann so Events und so ein Zeug, ja.
So Cosplayer quasi.
Ja, ein Cosplayer, aber jemand, den man mieten kann. Also der ist ziemlich gut im Geschäft. Also der ist für alle möglichen Events, weißt du, kannst du den mieten dann und so. Deswegen, und wenn Tony Stark geht, dann geht bestimmt auch Maxwell Richter.
Absolut, ja, absolut. Das würde schon gehen, ja. Es wäre, sage ich mal, ein bisschen praktischer, wenn es um so Sachen wie Flugtickets und so geht. Da hatte ich nämlich dann schon ein paar Mal so Probleme, dass die Produktionsfirma natürlich, weil sie die ganze Zeit den Namen Maxwell für alles verwendet, dann das Flugticket auf den Namen bucht und ich stehe da mit meinem Ausweis, wo aber Max Richter steht und die dann sagen, ja, aber Moment mal, das ist doch hier ein anderer Name und so.
Ich sag
so,
da ja, sind die kleinlich, ja, da sind die kleinlich.
Ja, Sicherheit halt und so, ne, aber ich habe es dann immer geschafft, die zu überzeugen, aber da musste ich dann immer so ein bisschen lamentieren, also man kann zumindest auf dem Ausweis hinten drauf, kann man noch einen Künstlernamen eintragen lassen. Dann steht vorne, steht dein bürgerlicher Name, hinten drauf steht dann dein Künstlername. Man kann ja alles Mögliche machen. Ne? Mein bekannter Kalle Schwensen, der hat in seinem Ausweis, sein Foto mit seiner schwarzen Sonnenbrille. Man darf eigentlich auf keinem Passfoto eine Sonnenbrille tragen, aber einfach, weil er die immer trägt, ist er damit durchgekommen, weil er gesagt hat, so kennt man mich und so erkennt man mich auch. Ne?
Okay.
Eher als wenn er keine Brille anhätte. Ne? Dann würden sie eher sagen, sind sie das überhaupt und so? Ne?
Ja. Wie witzig. Ja, alles klar. Jetzt muss man sagen, und das sage ich auch extra so, weil mir ging es nämlich gar nicht so. Also du bist der Sohn von Ralf Richter. Ich habe aber tatsächlich, und das ist wirklich die Wahrheit, ich habe eine Szene gesehen aus, ich glaube, Die Welle war das. Und habe gedacht, weil ich ja immer wieder so ein bisschen schaue, wen kann ich in meine Sendung einladen. Und jeden Hin zum Kunst will ich auch nicht. Und dann, wenn mich Leute interessieren oder irgendwie mich faszinieren, dann schaue ich, wer ist denn das und blablabla. Und dann erst nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, ach, du bist ja der Sohn von Ralf Richter. Ja, es war aber gar nicht meine Intention. Jetzt ist die Frage, also meine Intention so, oh, ich, der Sohn von Ralf Richter. Wirst du oft darauf angesprochen? Ist das für dich? Und ist das, wie gehst du damit um?
Ja, also tatsächlich, ja, ich werde öfters darauf angesprochen. Ich bin die Tage noch hier in Köln in so einem, ich sammle DVDs und Blu-Rays unter anderem, ich bin ja so ein Nerd. Und da gibt es so einen riesen An- und Verkaufladen, der ist auch echt super. Das ist wie wenn du früher irgendwie bei Saturn oder so gewesen wärst. Haben eine riesen Auswahl und so. Ne? Und ich stehe da und unterhalte mich mit einem der Verkäufer und der sagt auf einmal, du bist der Sohn von Ralf Richter, oder? Und ich sage, ja. Sagt der Mensch, so krass und sogar die Stimme und so weiter. Also das hat mich, als ich angefangen habe mit dem Beruf, wobei ich im Grunde schon als Kind angefangen habe, aber als ich mich so richtig, als ich dann gesagt habe, so ich werde jetzt Schauspieler und das ist jetzt meine Intention und dafür will ich jetzt alles tun, da hat mir das ja eigentlich intern in der Branche auch einige Türen geöffnet. Und es hat mich aber gleichzeitig auch unglaublich genervt, weil ich wollte natürlich für mich selber stehen. Und ich war gerade so in dieser Selbstfindungs-Pubertätsphase irgendwie und da willst du unbedingt deine eigene Persönlichkeit oder deine eigene Marke sein oder so. Und dann immer der Sohn von Ralf Richter zu sein, das hat mich sehr genervt damals. Und ich habe aber, ich kann damit aber mittlerweile sehr, sehr gut umgehen. Also mich stört das wirklich gar nicht mehr. Das ist ja so, ne? Und ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Vater und bin auch durchaus stolz auf ihn und auf das, was er macht und so weiter. Ich wäre selber auch ein Ralf Richter-Fan, wenn wir uns nicht kennen würden oder wenn wir nicht verwandt wären oder so. Ne? Er ist auch eine coole Type und so. Und deswegen habe ich damit kein Problem mehr. Ich find's aber viel sympathischer und angenehmer, wenn es so ist wie bei dir und jemand, also wenn die Leute mich sehen, dass sie einfach was von mir sehen und das so für sich steht, weißt du, ganz ohne irgendwie so ein Background und ohne irgendwie, ah, das ist der Sohn von dem oder so, sondern einfach nur mit dem zu überzeugen, was man macht, das ist natürlich immer so der Wunsch, wenn man Schauspieler ist, ne?
Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch, es gibt ein Demoband von dir auf YouTube, das habe ich mir angeschaut und ich finde, du bist ein klasse Schauspieler. Also das ist ja so, das muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja schon ein bisschen manchmal dieses Klischee, dass Eltern haben Kinder, die werden auch Schauspieler, das gibt es auch in Amerika und dann sagt man, oh ja, das ist ganz okay, so, also ja, aber die sind nicht so, stehen nicht so für sich, weißt du, so. Oder man denkt so, naja, Gott, da hat der Papa hat ein bisschen nachgeholfen, dass sie auch mal in dem Film da mitspielen dürfen. Das fand ich jetzt bei dir gar nicht. Und vor allem auch dieses Repertoire, was ich da gesehen habe, ganz verschiedene Rollen. Und selbst es gibt so eine Szene, so im so ein Verhör ist das, glaube ich, das ist so eine Krimiserie, irgend so eine ZDF-ARD-Krimiserie, wo es wirklich wie so eine Art Verhör nur ist. Und das kann man wirklich, merke ich auch mal gerade im Vorabendprogramm, auch schlecht spielen. Und das ist, hast du super gemacht, finde ich. Das finde ich ganz, also fand ich faszinierend. Deswegen habe ich gedacht, ach, das ist ja also noch besser, weil letzten Endes, also du musst ja eigentlich noch mehr Filme machen, als du schon gemacht hast. Du hast ja schon sehr viele Filme gemacht. Du musst ja noch mehr Filme machen, wenn man, weißt du, weil das ist ja ein ganz wichtiger Teil, also gerade wenn man Schauspielerkino mag. Ich mag zum Beispiel Schauspielerkino sehr gerne und meine damit, also dass ich mir wirklich den Film angucke wegen einer Type, wegen einem Schauspieler, weil ich sage, der macht seinen Job da richtig geil. Ja.
Vielen Dank erstmal natürlich, ne, für das nette Kompliment. Aber es ist bei mir auch so, ich stehe auch total auf Schauspielerfilme. Ich gucke mir gerne auch sowas wie Gottes Gemetzels oder sowas im Kino an, wo es eigentlich wirklich nur um die Schauspieler geht. Und das ist trotzdem großes Kino. Es ist trotzdem für die große Leinwand gemacht, finde ich so, ne? Weil es auch einfach toll ist, wenn man das Gesicht von Christoph Waltz riesengroß auf der Leinwand sieht und so, ne? Und Jodie Foster und so weiter. Ja, ich müsste auf jeden Fall mehr machen, definitiv, ja. Das ist halt, ne, die Branche in Deutschland ist auch nicht einfach, sage ich mal. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es woanders ist, aber ich denke schon, dass es hier nicht so einfach ist, sich so zu etablieren und durchzusetzen und so weiter. Aber ich kann mich jetzt auf der anderen Seite auch nicht beklagen. Also es passiert immer was so, ne? Was mir bisher, das kann ich sagen, immer noch so ein bisschen fehlt, ist so diese eine große Rolle, mit der man mich in Verbindung bringt. Weißt du, wo die Leute sagen, das ist der Typ aus dem Film oder so irgendwie. Aber ich glaube, dass das noch kommt. Ich arbeite auch selber daran. Also ich schreibe ja auch zum Beispiel. Also ich bin auch als Autor tätig und arbeite da jetzt zum Beispiel auch gerade an einer Serie, die sich auch, wo ich auch mit meinem Vater zusammenarbeiten möchte, die sich rund um die Grabowski-Charaktere dreht, die er in den Peter-Torwart-Filmen gespielt hat, plus neue Charaktere. Und da schreibe ich natürlich ganz unbescheiden dann die Hauptfigur für mich. Ne?
Also da, wenn man im Internet nach dir sucht, dann findet man sehr viel zu diesem Grabowski-Film, der vor vielen Jahren über Crowdfunding produziert werden sollte. Was ist denn aus diesem Projekt geworden? Hat sich das in diese Serie verwandelt?
Ganz genau. Also die, es ist momentan irgendwie anscheinend ein bisschen einfacher, eine Serie irgendwo platziert zu bekommen oder finanziert zu bekommen erstmal, als einen Kinofilm, weil halt ja die Situation im deutschen Kino ist ja auch so ein bisschen prekär. Ne? Ich meine, das muss man sich ja da muss man sich ja nur anschauen, wie es läuft. Ne? Das ist nicht so, dass wir hier keine guten Filme hätten, aber es geht immer alles sehr in eine Richtung und der Kuchen ist sehr klein geworden. So, ne? Gerade vor allem, weil die Leinwände halt eigentlich die ganze Zeit blockiert werden von hunderte Millionen Dollar teuren US-Produktionen, die dann über 2 Stunden gehen. Und ja, da kann man dann halt in der Zeit keine guten Filme zeigen im Kino, ne? Und wir haben echt wirklich, wirklich an viele Türen geklopft über die Jahre mit dem Grabowski-Projekt. Es gibt auch einige Leute, die sich am Crowdfunding beteiligt haben, die sehr verbittert sind, weil sie glauben, dass da nichts weiter passiert oder so. Aber wir haben wirklich die ganze Zeit daran gearbeitet. Wir haben immer wieder versucht, mit verschiedenen Leuten das an den Start zu kriegen. Und da werden sehr viele Versprechen gemacht, die letzten Endes nicht gehalten werden. Da hatten wir auch mit vielen Enttäuschungen zu kämpfen. Und es ist immer wieder so, dass die Leute, mit denen du gerne arbeiten würdest, weil du weißt, dass die das auch wirklich in einem vernünftigen Rahmen umsetzen können und auch so entsprechend platzieren können, die haben dann nicht so ein Interesse dran. Und Leute, wo du denkst, okay, hier verramsche ich am Ende einfach eine gute Idee, ne? Und da hat niemand was von, weil da nichts Cooles, nichts Schönes bei rumkommt, nichts gut Produziertes bei rumkommt. Das sind dann Leute, die eher bereit waren irgendwie. Und da haben wir dann wieder Abstand genommen. Und dann hieß es halt irgendwie von allen Seiten, mach doch eine Serie. Die Streamer, die brauchen Content, vor allem auch die deutschen Streamer mittlerweile, ne? Da gibt es ja einige mit, so, und die machen auch ja eigentlich schon zum Teil auch ganz gute Eigenproduktionen, ne? Gut produziert auch, und da fließt auch wieder Geld rein. Das ist nicht mehr so wie die Situation zuletzt im normalen, wie sagt man heute, im normalen Free-TV, im altmodischen.
Analoges Fernsehen, ja.
Genau, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Im analogen Fernsehen, mit dem wir noch aufgewachsen sind, da wurde ja zuletzt für nichts mehr Geld ausgegeben. Da ging es ja eigentlich nur noch um Reality-Formate oder irgendwas so wirklich so billig wie möglich zu machen. Und es geht gar nicht darum, dass wir uns die Taschen voll machen wollen, aber wir wollen was Vernünftiges abliefern. Die Leute erwarten das auch. Wir wollen nicht mit irgendwas um die Ecke kommen, was am Ende aussieht wie irgendein Schrott. Und deswegen ist das jetzt gerade der Weg, daraus eine Serie zu machen. Was bedeutet, es hat Vor- und Nachteile. Ich war am Anfang, saß ich echt davor und mir hat der Kopf geraucht und ich dachte, oh mein Gott, das ist so viel, was jetzt hier noch, also die Handlung gibt's ja schon, aber jetzt muss ja einfach noch mehr dazu kommen. Jetzt brauchst du noch mehr parallele Handlungsstränge, die ineinander fließen, die du verknüpfst miteinander, möglichst geschickt, damit das Ganze auch irgendwie so eine gewisse Raffinesse hat. Und Ich habe aber gemerkt, nachdem ich mich mal so eine Zeit lang entspannt habe und dann wieder viele Ideen gekommen sind, dass es auch Vorteile hat, weil du einfach viel mehr erzählen kannst, ne?
Ja, natürlich. Und es ist vielleicht auch zeitgemäßer. Ich habe mir ja immer, oder stelle mir ja auch die Frage, ich habe ja, bevor ich hier mit diesen ganzen Podcast-Projekten angefangen habe, habe ich auch an meinem Langfilm gearbeitet. Dann kam, weil ich früher Kurzfilme auch gemacht habe, wollte endlich mal einen Langfilm machen. Dann kam halt Corona, dann habe ich irgendwie, so kannte ich viele Comedians, Kabarettisten, die hatten viel Zeit. Und dann haben wir eine Film-Talkshow in erster Linie erstmal gemacht, 4 Jahre lang sogar. Und dann habe ich hier diesen Podcast vor 2 Jahren gegründet, wo es halt mehr Unterhaltung, sozialkritische Themen und so weiter gibt. Und dann habe ich aber heute, wenn ich darüber nachdenke, über auch dann einen Film zu machen, ich meine, es gibt nie die Zeit, es ist nie die Zeit, den Film zu machen, sondern man muss es einfach anfangen. Es ist immer schwierig. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wo sind die Zuschauer? Also das Problem ist ja auch, wenn du einen Kurzfilm zum Beispiel machst und dann machst du diesen Kurzfilm, dann sagst du, hier ist mein Kurzfilm. Ah, der ist auf dieser Webseite oder der ist bei Vimeo, da kannst du den gucken. Ja, aber das bringt dir nicht viel. Also wo sind die Zuschauer, ist immer die Frage. Die sind auch nicht unbedingt mehr im Kino. Also man sieht ja auch so ein bisschen die ganzen großen Produktionen, viele floppen auch. Die jungen Leute gucken sich das dann, die sind so ein bisschen CGI-müde, hat man das Gefühl auch, ja. Und dann ist die Frage, wo platzierst du eigentlich heutzutage deinen Film? Und da sind fast nur noch die Streamer da. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch das Problem bei einem Kinofilm, das ist vielleicht anders als eine Serie, also bei einem abendfüllenden Film, wie man früher gesagt hat, dass der dann 2 Wochen in den Charts ist bei Netflix und danach ist er fupp weg. Also das ist so eine neue Herausforderung, glaube ich, im Filmgeschäft.
Das ist auch nicht nachhaltig mit diesen Netflix-Charts. Das habe ich auch mitbekommen. Mein Kumpel Peter Torwart hat den Film Blood Red Sky gemacht für Netflix. Ja. Ein Vampirfilm. Der Platz 1 war der Netflix-Charts. Unglaublich erfolgreich gewesen bei Netflix. Daraufhin haben sie dann Interesse gehabt, wieder mit ihm zu arbeiten. Und er hat einen Film gemacht, einen Nazi-Action-Film, Blood and Gold. Und ich glaube, der lief auch sehr gut. Trotzdem hatten sie kein Interesse an der Fortsetzung zu dem Projekt. Und es ist wirklich nicht so, dass du anschließend, wenn du da mal einen Platz-1-Film gemacht hast, bei denen so ein Stein im Brett hast, dass die sagen so, okay, das ist jetzt hier einer unserer Leute, mit denen wir regelmäßig arbeiten, sondern das ist alles sehr, sehr vergänglich. Weil es tatsächlich, es geht ja jetzt, weißt du, als ich liebe Filme seit meiner Kindheit. Und ich habe in den 90ern aber unheimlich viele Filme immer noch regelmäßig im Fernsehen gesehen, die waren aus den 80ern. Die habe ich geliebt und mit denen bin ich aufgewachsen. Die haben mein Bruder und ich immer wieder geguckt, ne? Und ich hab eher den Eindruck, dass es heute so ist, dass ein Film immer neu sein muss. Und also vor allem für das jüngere Publikum. Immer nur die neuen Filme. Das ist jetzt gerade der aktuelle Marvel-Film, den gucke ich. Und wenn morgen der nächste kommt, dann geht's um den. Und übermorgen kommt der nächste und dann geht es um den. Und das ist gerade bei den Streamern, bei diesem Home-Entertainment-Sektor ist das, glaube ich, noch extremer. Immer das Aktuelle, immer den neuen Film. Du findest ja auch irgendwann in diesem unglaublichen Wust an Produktion, findest du ja auch das Alte gar nicht mehr, wenn du nicht den Titel konkret in die Suchleiste eingibst. Also wenn du nicht nach was ganz Konkretem suchst, dann wird Blood and Gold oder Blood Red Sky oder was auch immer nicht mehr auftauchen, ne? Und was du über Kurzfilme gesagt hast, das stimmt natürlich absolut. Ich mache gerne Kurzfilme zum Beispiel. Also ich spiele gerne in Kurzfilmen auch mit, weil ich das immer irgendwie so schön finde, dass man so 2-3 Tage arbeitet und dann ist der Film schon abgedreht. Das finde ich immer geil. So schnelles Ergebnis irgendwie, ne? Und aber ja, es gibt dieses Eat My Shorts Kurzfilmfestival in Hagen, was jetzt, glaube ich, auch gerade vor ein paar Tagen erst wieder stattgefunden hat. Aber ansonsten kenne ich jetzt zum Beispiel nicht irgendwie viele Foren für Kurzfilme in Deutschland. Und ja, dann macht man in so einem Kurzfilm mit und dann kommt der raus und dann postet man das auch mal ganz stolz. Und das war's. Ne, so ja. Viel mehr passiert dann nicht irgendwie. Leider. Schade drum.
Ja, gut, ich glaube bei Kurzfilmen, also ich habe vor 20 Jahren Kurzfilme gemacht und da war das auch schon ein bisschen so. Also da gab es dann Kurzfilmfestivals und es hat so ein ganz bestimmtes Publikum. Es ist so eine gewisse Schublade, die gucken sich das dann auch an. Aber es wird halt nie größer. Also es gibt kein, weil wo vertreibst du das? Also natürlich hast du, man hat ja auch früher solche Sachen gehabt, dass man sehr kurze Kurzfilme dann tatsächlich vielleicht vor Kinofilmen hat laufen lassen. Das gab es ja schon.
Ja, ich erinnere mich.
So, oder sie sind ein Türöffner. Also ich meine, Leute machen natürlich manchmal auch Sachen. Es gibt natürlich auch Kinofilme, muss man sagen. Oder dann sind es, was weiß ich, Netflix-Premieren oder so. Und dann sagt man, okay, das ist aber basiert auf einem Kurzfilm, auf einer kurzen Szene, die hat ein Regisseur gemacht. Ich glaube sogar, ist nicht auch so wie Neil Blomkamp, District, wie heißt er, District 9 oder, ja doch, District 9 heißt er, glaube ich. Hat der nicht auch, glaube ich, einen Kurzfilm gemacht über dieses District 9 und dann erst den Kinofilm? Ich glaube auch sowas. Also das gibt es schon noch, glaube ich. Aber trotzdem ist es ein Fass ohne Boden. Du weißt überhaupt nicht, was du damit machen sollst. Auf der anderen Seite, was du jetzt gerade gesagt hast, mit den, wie die Vergänglichkeit der Filme, ich kenne das, ich habe eine Tochter, die ist 16 Jahre alt und die sagt manchmal, weil die natürlich auch mit Filmen so groß geworden ist, weil ich ja auch Filme sehr gerne mag und die auch viele Sachen gucken musste, ob sie wollte oder nicht. Und dann sagt sie, ja, aber wenn wir, also ihre Freundinnen sind natürlich nicht so filmaffin, und dann gibt es, Netflix kauft alte Filme ein, die sind aus den 2000ern oder aus den 90ern, und dann werden die total gehypt. Weil dann sagen die ganzen Freundinnen, sagen dann, oh, da ist dieser Film. Weißt du, letztens war irgendwie 30 über Nacht mit Jennifer Garner. Oh, das ist, und dann war das ein Riesending für alle, weil die das wiederentdecken, weil Netflix das wie rausbringt neu, weißt du?
Leider oft mit einer katastrophalen neuen Synchro, ne? Weil sie nicht bezahlen wollen für die deutsche Synchrofassung irgendwie die Lizenzrechte. Und dann fertigen sie lieber so eine katastrophal billige neue Synchro an. Da bin ich mal darauf aufmerksam gemacht worden, zum Beispiel für Scarface. Aber weißt du, wie das stimmt? Das läuft aber auch über Memes. Ne? Mein Sohn ist 17 und jetzt ist gerade total gehypt, habe ich mitbekommen, bei ihm und seinen Freunden, der Film American Psycho. Den ich gesehen habe, als er rauskam, als ich ungefähr in seinem Alter war, soweit ich mich erinnern kann. Weil ständig Patrick Bateman-Memes geschickt werden, so, ne? Dann siehst du immer nur kurz ihn, wie er irgendwie irgendwas macht oder immer so diese kurzen Dinger, die dann darunter geschickt werden, er Blut überspritzt und dann, ja, so sind die dann alle drauf gekommen, was ist denn das eigentlich für eine Type? Ach, Patrick Bateman aus dem Film American Psycho. Und dann wollte mein Sohn unbedingt American Psycho sehen. Hat er sich dann auch angeguckt mit einem Kumpel. Ja, brutaler Film, aber ein guter Film. Ne? Also tatsächlich kommen auch darüber dann teilweise Sachen wieder zurück. Das ist dann eine positive Entwicklung, finde ich, bei diesem ganzen Verschnipseln von Filmen und sich als Memes schicken und immer nur so kleine Ausschnitte von irgendwas, diese ganze Clipkultur. Geht mir so auf die Nerven, muss ich dir sagen, so, aber wirklich volle Kanne. Aber das hat dann anscheinend, hat es auch mal hier und da einen positiven Effekt, so.
Ja, natürlich. Also das ist, ich meine, ich habe irgendwann mal, hat mal jemand zu mir gesagt, vielleicht hat man später so diese, nur noch so Meme-Stars oder so Swipe-Stars, weißt du, die haben dann so kurze Clips und dann sagt man, oh, da ist meiner, der hat wieder, weil im Grunde hat man das ja schon ein bisschen so mit den ganzen Influencern, ja, so.
Ja, ich weiß nicht, wie das mit deiner Tochter ist, wenn du mit der einen Film zusammen guckst, aber wenn ich mit meinem Sohn einen Film gucke, dann bedeutet das, dass der immer wieder zwischendurch dabei sein Telefon vorm Gesicht hat, da reinguckt und da irgendwas macht. Teilweise setzt er sich sogar kurz Kopfhörer auf, um auch zu hören, was da geredet wird in dem Clip. Dann nimmt er den wieder ab, dann guckt er wieder ein bisschen den Film, so, dann nimmt er irgendwann wieder das Telefon und das macht er auch, wenn er mir dann sagt, der Film ist gut. Also sagt er hinterher, der Film war gut und ich weiß nicht, wie viel er dann wirklich mitbekommen hat, so, wenn der Film wirklich richtig gut ist oder er von vornherein sehr, sehr interessiert ist, dann guckt er auch tatsächlich mal irgendwie fast 90 Minuten oder länger ohne Telefon, aber das ist echt, echt selten so, also wirklich selten und es ist jetzt ein paar Jahre auch schon bereits her, dass ich den Fehler gemacht habe, mir am Wochenende abends im Cinedome einen Ouija Horrorfilm anzuschauen, wo das Kino halt hauptsächlich aus Teenagern bestand, die wirklich sich alle unterhalten haben, alle ihre Handys in der Hand hatten, sich gegenseitig Clips gezeigt haben oder irgendwie sowas. Und man echt so, das so, ja, das hatte wirklich überhaupt gar keine Kinoatmosphäre mehr. Also es war wirklich katastrophal und ich kann ja da auch jetzt nicht sitzen als der Boomer, der dann links und rechts allen sagt, so, ey, hör mal auf damit jetzt und so. Das bringt ja auch sowieso nichts. Ne? Das ganze Kino hat sich mehr oder weniger so verhalten. Nee, das ist echt eine Seuche mit diesem permanenten, man muss ständig irgendwelche Clips konsumieren und so. Und ich bin auch nicht ganz frei davon. Ne? Also wir sind ja alle im Social-Media-Zeitalter angekommen, aber dem so viel, ja, also da so, so besessen zu sein und so süchtig danach auch und so. Und es verkürzt unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und mittlerweile sieht man doch auch bei vielen Kinofilmen auch und so, dass die wirklich im Stil von so einer Clipparade produziert werden. Ne? So, das macht, finde ich, echt keinen Spaß. So dann.
Ja, ich hatte mal so ein, ich muss sagen, wo es halt nicht passiert, ist dann auch, wenn wir ins Kino gehen, weil da haben wir auch so, dass so, also für meine Tochter und mich so ein Ding, weil wir das schon immer gemacht haben. Und da hat sie natürlich kein Handy da. Also das macht sie, dann holst du nicht raus, ja. Und aber wir haben irgendwann mal, als uns langweilig war, haben wir uns Black Adam angeguckt, haben wir gesagt, naja, es läuft sonst nichts, dann jetzt gucken wir halt Black Adam, obwohl wir es eigentlich nicht gucken wollen. Da waren unglaublich viele Jugendliche da und ich habe gedacht, und zwar sehr laut und genau das, was du beschrieben hast. Und ich habe gedacht, der Film ist aber genau für dieses Publikum gemacht gewesen, ja, weil die haben alle geguckt, dann Black Adam hat irgendwas gelabert, alle wieder aufs Handy so. Und dann kam wieder irgend so eine wahllose Action-Szene. Hat auch mit der Story, war auch vollkommen egal so. Und dann wieder alle, okay, dann haben wieder alle geguckt und dann war die vorbei, dann sind alle wieder weg oder sind rausgelaufen oder keine Ahnung. Du konntest auch bei diesem Film immer einsteigen, egal wann. Du hast im Grunde hast nichts verpasst und es ging, du wusstest auch in etwa, um was es geht, nämlich dass er da ein paar Leuten immer aufs Maul haut. Also so, das war irgendwie, und weißt du, wo ich so gedacht habe, da sitzen bestimmt die Produzenten und Verleiher da und sagen, wir machen genau für dieses Zielpublikum. Dwayne Johnson ist sowieso da ein gutes, ja, ein guter Hook für junge Leute. Und wenn der sich kloppt und so, ist super, der macht auch manchmal lustige Sprüche. Und das machen wir direkt für diese Generation, die immer aufs Handy guckt, ja. So.
Ja.
Aber auf der anderen Seite nochmal ganz kurz, ist das, das, was du gerade beschrieben hast mit diesem Second Screen von den Kindern, da können wir uns die Hand geben, weil das ist bei meiner Tochter auch manchmal so. Es gibt aber tatsächlich manche, wir haben letztens Shining geguckt und da habe ich gesagt, so, das ist jetzt Handy weg. Das bei Shining, das ist Sakrileg. Du musst diesen Film dir angucken. Du kannst das nicht mit Second Screen gucken, ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann kurze Zeit später The Substance geschaut. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Der jetzt relativ neu rausgekommen ist mit Demi Moore. Relativ günstig war, aber sehr viel eingespielt hat. Sehr gehypt wird momentan. Body Horror kann ich dir sehr empfehlen. Ganz toller Film. Französische Regisseurin und die sehr, sehr viel eine Hommage sozusagen darbietet an alten Filmen, an Szenen aus alten Filmen sozusagen, also das so ähnlich inszeniert, unter anderem auch Shining. Und da bin ich dann ganz stolz, dass wir das vorher gesehen haben, weil ich dann so denke, ja, das ist genau das. Dann wenigstens, meine Tochter sieht das, weiß, oh Moment mal, sagt mir das dann auch, das ist wie bei Shining. Um Filmsprache auch zu verstehen, weißt du, und nicht einfach nur, wenn ich mir das vorstelle, junge Leute können das gar nicht mehr verstehen, die sehen das gar nicht, die sehen gar nicht diesen künstlerischen Wert auch, dass dann eine Regisseurin sagt, ich möchte da gerne so eine Hommage bieten, ne? Und da freue ich mich immer, wenn wir unsere Kinder filmisch erziehen, sozusagen, ja.
Ja, das ist auch eine gute Maßnahme gewesen, dass du deiner Tochter gesagt hast, ohne Handy, weil jetzt stell dir mal vor, du guckst Shining, und du guckst auf dein Telefon in dem Moment, wo sie den Zettel aus der Schreibmaschine nimmt und erkennt, dass er da immer nur einen Satz geschrieben hat und du hast das nicht gesehen. Weil das wird ja auch nicht nochmal ausgesprochen. Du hast nicht den Moment gesehen, wo sie zusammenbricht, weil sie versteht, dass ihr Mann den Verstand verloren hat. Und das ist so brillant gespielt an der Stelle, ne, von ihr. So brillant. Wenn du das nicht gesehen hast, dann hast du wirklich was verpasst. Und es gibt ja halt auch nochmal einfach auch Filme, die leben in erster Linie von einer gewissen Stimmung, in die sie dich bringen wollen und so. Und in diese Stimmung kommst du nicht rein, wenn du immer wieder zwischendurch dich da rausnimmst und so. Du musst das wollen und du musst dann auch da reingehen. So. Ansonsten ist das nicht dein Film. Ansonsten ist es dann vielleicht eher Black Adam, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber so gucke ich mir ja auch sogar noch an. Ne? Ich bin ja auch gar nicht gegen den ganzen oberflächlichen Hau-drauf-Kram oder so, ganz und gar nicht. Ich finde es halt irgendwie schade, dass das Kino so sehr davon dominiert wird aktuell. Und dass man irgendwie so, was du vorhin gesagt hast, ne, Schauspielerkino, so. Für die meisten Menschen gibt es ja gar kein Argument mehr, sich ein Kammerspiel oder sowas im Kino anzuschauen, weil Kino lebt ja immer nur von den Effekten. Ich höre immer von den Leuten, oh, den Trailer habe ich gesehen, boah, die Bilder, die Action, das muss man im Kino gesehen haben. Also dafür gehe ich jetzt aber auch wirklich ins Kino, weil das muss man im Kino, das geht nicht auf dem Fernseher. Und so sage ich, ja doch, das geht auch auf dem Fernseher. Natürlich ist im Kino geiler. Aber das ist doch nicht der einzige Grund, warum man ins Kino gehen sollte. Warum denn immer nur das die ganze Zeit? Das ist der Grund, warum man auf einen Jahrmarkt geht, weißt du, um mit der Achterbahn zu fahren und so weiter und so fort. Aber Kino ist viel, viel mehr als das oder kann viel mehr sein. Geschichten erzählen, Schauspieler beobachten. Es hat alles ursprünglich mal einfach nur angefangen mit Schauspielern vor einer Kamera, so wie quasi Schauspieler auf einer Bühne. Ne? So, wenn es nur um Effekte gehen würde, dann gäbe es zum Beispiel für Theater gar kein Argument mehr. Warum sollte man denn ins Theater gehen? So, man kann zu einer Rammstein-Show gehen, da gibt es Effekte, aber doch nicht ins Theater, da passiert doch nichts. Weißt du, nach der Auffassung so. Und deswegen, das ist echt, das ist schade und da verkommt das Kino zu irgendwas, was es, oder wird so reduziert auf so, ja. Und dabei kann man natürlich mit dieser CGI-Technik so viel Geniales machen. Ich mag den Film The Revenant zum Beispiel, die Szene mit dem Bär, mit Leonardo DiCaprio. Ich habe die mit meinem Vater gesehen. Der hat nach wie vor nicht so sehr diesen Bezug zu dieser CGI-Technik und er saß da völlig fassungslos und meinte irgendwann, die konnten den doch nicht einfach am Set da wirklich von dem Bär da und so. Und sag ich, nein, der Bär ist animiert. Und dann guckt er so und sagt, oh, so, oh. Und das ist geil. Das ist, dann hat man gut gearbeitet mit CGI, weißt du? Dann hat man was Geiles gemacht damit, so. Aber dieses reine CGI-Kino, wo es irgendwie in erster Linie darum geht, und die meisten dieser Filme, die haben ja auch wirklich schon lange nichts mehr zu erzählen. Ne? Also mal jetzt ehrlich, Marvel hat schon lange nichts mehr zu erzählen. Der beste DC-Film war der Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Den zweiten habe ich immer noch nicht gesehen, aber den ersten, den fand ich großartig, weil da ging es um eine Person. Da ging es um den Menschen und der war sehr nachvollziehbar. Und abgesehen davon, dass das halt auch wieder Schauspielerkino war, so brillant gespielt, ist das eine Figur, die hat mich berührt. Die hat mir auch leid getan. Auch wenn er dann kranke und perverse Sachen macht oder so. Aber als er da in der Straßenbahn sitzt und die Frau da bedrängt wird und er nicht aufhören kann zu lachen und dabei aber diese Panik, weil er weiß, jetzt werden die auf mich aufmerksam und so weiter, da hat die Figur mir leid getan. Und ja, da war dieser Bösewicht, der immer in den ganzen Actionfilmen einfach nur der Antagonist ist, damit der Gute einen hat, den er bekämpfen kann, der war auf einmal wirklich eine Persönlichkeit. Und das war spannend und das war interessant. Und also selbst in diesem Fantasy-Bereich finde ich mittlerweile oder momentan Geschichten über Menschen und über Personen viel, viel interessanter, weil das andere kriegt man halt unentwegt. Ne? Dieses permanente Action-Kino, das für mich hat sich das, wie du gesagt hast, so CGI-Verdrossenheit, hat sich bei mir auch mittlerweile so ein bisschen eingestellt. Es nutzt sich ab. Es war vor ein paar Jahren war es noch spannend und aufregend zu sehen, was alles möglich ist und wie man die ganze Welt auseinandernehmen kann und so. Und das haben wir jetzt alle gesehen, das kennen und wir jetzt alle, wir wissen, ne, wie das aussieht. Und auch wenn das dann noch krasser aussieht und noch neuer und noch moderner und so, das hat keinen Mehrwert mehr für mich so.
Ja, das geht mir absolut genauso. Es ist ja vor allem auch immer das Problem, dass man immer die Welt retten muss. Also die Leute haben, glaube ich, auch eine Sehnsucht nach eher kleineren Geschichten. Vielleicht, dass man nur noch eine Stadt rettet und nicht gleich immer das ganze Universum. Das hat sich sehr abgenutzt. Ich kenne das aber auch ein bisschen so eben auch aus dem Dunstkreis meiner Tochter, dass sie sagt, naja, die Jungs sind eigentlich alle eher in Computerspielen drin. Das ist so denen ihr Ding. Und die Mädchen, also bis auf sie so ein bisschen, weil sie halt sehr, aber auch eigentlich ein bisschen die anderen auch, muss man sagen, schauen sich dann aber schon kleinere Filme an. Also da gibt es dann Timothy Chalamet oder Florence Pugh oder was auch immer, die drehen dann auch irgendwelche Liebesfilme independent-artig und das sowas wird geschaut. Aber so dieses ganze CGI, und das wäre, im Grunde ist das dann auch so eine Art Schauspielkino. Also natürlich so ein bisschen Herzschmerz, also so ein bisschen Timothy Chalamet trifft Rosamunde Pilcher, aber trotz alledem spricht es die an. Und das finde ich dann schon eine interessante Entwicklung, weil sie zeigt mir dann Filme oder sagt mir, da gibt es diesen Film und den. Und das sind dann wirklich ganz kleine Independent-Sachen, die man auch erstmal finden muss auf Netflix. Entschuldigung, auf Netflix und Co., ja. Und das, denke ich, ist vielleicht eine ganz gute Entwicklung, weil vielleicht ja das Kino irgendwann, vielleicht verstehen ja die Studios, dass man dieses CGI, dass das nicht mehr die Generation irgendwann erreicht und fangen dann vielleicht wieder an, solche Filme zu produzieren in einem größeren Stil, ja. Wo auch vielleicht auch epische Geschichten, also wenn du so, was weiß ich, der Pate oder so, ist jetzt auch kein Actionreißer, ja. Aber das ist ja trotzdem ein spannender Film. Also auf seine Art, weißt du? So.
Ja, das ist auch großes Kino natürlich. Ne? Klar, yeah. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, spätestens, wenn sie alle nur noch ihr Geld verbrennen mit diesen Riesenproduktionen, dann müssen sie sich ja was Neues einfallen lassen. Yeah. Ne? Und dann müssen sie auch wieder was anderes bieten. Und Es ist natürlich immer eine sehr, sehr gute Sache, gerade wenn so ein Frauenschwarmdarsteller den Anspruch hat, wirklich gute Sachen und gute Filme zu machen. So, dass, ich meine, ne, ich habe jetzt keine Tochter in dem Alter, deswegen weiß ich nicht, kriege ich nicht mit, wer da jetzt so, ne, so die Jungs sind, die da so ankommen und so, die jungen Schauspieler sind. Aber ich erinnere mich, dass zum Beispiel, wie heißt er noch von Dallas Buyers Club?
Matthew McConaughey
und auch Jared Leto. Das sind beides Beispiele für Typen, die ja auch unglaublich gut aussehen und die man vor allem damals immer in so Romantic-Filmen dann irgendwie hatte und so, und die aber offensichtlich beide gute Rollen in guten Filmen spielen wollten und so dann auch das Publikum, was, ne, also auch einfach Frauen oder Mädels, die sich diese Schauspieler anschauen, weil sie gut aussehen, was ja auch völlig legitim ist, ne, die dann mitnehmen zu wirklich guten Produktionen, guten Filmen, anspruchsvollen Filmen und so weiter als Zuschauer. Das ist immer eine sehr, sehr gute Sache. George Clooney ist ja eigentlich auch so einer. Wenn man sich das mal anschaut, dann versucht er wirklich hauptsächlich gute Rollen in guten Filmen zu spielen eigentlich. Ne?
Ja, oder weil du sagtest jetzt, Matthew McConaughey, der hat ja irgendwann mal True Detective gemacht. Ich weiß nicht, ob du diese erste Staffel gesehen hast mit ihm. Aber das war richtig geil. Und es war richtig, und es gab immer diese Rückblicke, wo er und dann nach vorne, ja, und in der Gegenwart, wo er eigentlich ein totaler Alkoholiker war und total mit diesen ganzen Fällen so total betroffen war davon, total fertig am Ende. Und das war ganz toll gespielt und das war so gegen den Strich gespielt, was er sonst früher gemacht hat. Ja, da hat man ihn natürlich nochmal ganz anders empfunden und er wurde einem viel sympathischer, weil man gedacht hat, ach geil, der ist ja ein richtiger Schauspieler, der macht ja nicht nur, ja, irgendwie so.
So ging es mir auch dann irgendwann mit Hugh Grant. Ich hatte echt immer so eine Abneigung, mir den anzuschauen in Filmen. So, ich fand den gar nicht als Schauspieler jetzt schlecht, aber ich konnte den einfach nicht sehen. Weißt du, so, ich habe das echt selten, aber das war so, der war mir so unsympathisch irgendwie. Und diese Filme immer, die der gemacht hat, so, das ist alles Geschmackssache, um Gottes Willen, aber so Vier Hochzeiten und ein Todesfall und so. Und als er dann, mit About a Boy und diesen Sachen und so, als das angefangen hat, da wurde der mir richtig sympathisch. So. Und seitdem gucke ich auch ganz gerne Hugh Grant. So. Also ich als Schauspieler finde es natürlich auch einfach immer unglaublich sympathisch, wenn ich bei anderen Schauspielern sehe, dass die Vollblutdarsteller sind, dass die den Anspruch haben, unterschiedliche Sachen zu machen und dass die auch gerne Sachen machen wollen, die auch einen Mehrwert haben fürs Publikum. Also Geschichten über die Gesellschaft, über die menschliche Psyche, über Politik, über, ne, über was auch immer so, aber nicht immer nur dieses simple Gut gegen Böse oder dieses ich bin verliebt und muss die Frau erobern und werde jetzt dadurch total crazy und weißt du so. Ja. Aber wie gesagt, jedem das seine. Oberflächliches Kino darf es auch geben. Ich bin aufgewachsen mit Bloodsport und solchen Filmen und so, ne?
Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort, weil du auch ja gesagt hast, du hast eine große Blu-ray-DVD-Sammlung. Habe ich übrigens auch. Also haptische Medien sind immer ganz wichtig, finde ich. Mein eigenes Netflix. Also ich bin nicht abhängig. Ich will auch nicht abhängig von Streamern sein. Ja, so.
Ich auch nicht.
Bist du so groß geworden? Hat dich das, war das so prägend? Ist deine Eltern oder jetzt speziell auch dein Vater, sind die so filmverrückt, dass die dir das so nahe gebracht haben?
Mein Vater, der ist heute nicht mehr so filmbegeistert wie früher. Der guckt immer noch gerne Filme natürlich. Aber der hatte früher eine riesen Videosammlung, als ich ein Kind war. Aber selbst bespielte Kassetten. Also der hatte damals in den 80ern schon einen ganz modernen Fernseher, wo unten der Videorekorder direkt mit eingebaut war. So. Und dann konnte er immer die Filme aufzeichnen und das hat er dann auch unentwegt gemacht. Und dann hatte er ein Riesenregal voll mit Filmen, alle so, aber auch in Zweierreihen. Also da war hinten eine Reihe und davor nochmal eine. Und da gab es jetzt nicht viel zu sehen, weil das waren ja keine Originalcover. Trotzdem fand ich das allein schon interessant, immer wieder welche rauszuziehen und zu gucken, was stehen da für Titel an der Seite drauf, was hat er da drauf geschrieben. Und dann hatte er ein Heft, wo er die ganzen Titel alphabetisch hatte und dann die jeweilige Nummer, weil die waren ja alle nicht alphabetisch aufgezeichnet worden. Da war auf einer Kassette ein Film, der fing mit C an der Titel und dann noch einer, der fing mit Y an oder was weiß ich. Und deswegen hat er dann halt in einem Heft alphabetisch die Filme alle geschrieben und dann die jeweilige Nummer von der Kassette daneben, die er nummeriert hatte. So. Und da waren über 600 Kassetten oder so. Ne? Und mit 240 Minuten Laufzeit und so weiter. Ne? Also da waren dann oftmals zwei Filme drauf und so. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und da habe ich mir schon als Kind geschworen, wenn ich mal groß bin, dann habe ich auch so eine Filmsammlung. Da war für mich natürlich klar, dann wird es immer noch Videokassetten geben und dann werde ich auch ganz viele Videokassetten haben. Sind dann halt DVDs geworden, aber ist ja auch irgendwie cool. Und meine Mutter wiederum, die war total dagegen, dass ich erstmal grundsätzlich Fernsehen gucke. Also die fand das gar nicht gut. Ich habe mir dann irgendwie als Kind dann so meine eine Sendung am Tag habe ich mir dann irgendwie so erkämpft. Und da war sie dann aber auch schon immer ganz genervt, wenn ich dann kam und dann meine Fernsehzeit eingefordert habe. Und es war auch nicht alles, was es als Kindersendung gab, war aus Sicht meiner Mutter eine gute Sendung für mich. Also die hielt gar nichts von diesen ganzen Serien, wo es halt irgendwie um Action geht. Masters of the Universe, Ninja Turtles, Saber Riders, Marshall Bravestar, natürlich Transformers und so. Das waren die Sachen, die ich unbedingt gucken wollte. Und die, über die wurde halt in der Schule geredet und so. Ne? Meine Klassenkameraden und so, die haben sich halt über diese Serien unterhalten. Und ich konnte da nicht mitreden, weil ich dann das halt nicht sehen durfte. Ich durfte die Sendung mit der Maus sehen. Und das ist ja auch eine super Sendung. Ne? Das ist ja wirklich, wirklich wunderschöne Sendung. Gut, dass es die noch gibt. Damit bin ich aufgewachsen. Und diese ganzen anderen Serien, die musste ich mir immer irgendwie, weißt du, wenn meine Mutter nicht da war, ja, ich will heute nicht mitgehen zum Einkaufen, ich bin noch müde, ich weiß so, und dann sind sie weg und dann Fernseher an und so. So war das dann für mich. Also ich musste halt immer so, so heimlich gucken. Und mein Vater war da ein bisschen lockerer eigentlich. Der wurde aber halt, meine Eltern waren ja getrennt. Also ich hatte dann, habe mit meiner Mutter gelebt, mit meinen Geschwistern und hatte dann halt oft die Wochenenden mit meinem Vater und so. Und da wurde er dann aber auch schon immer geimpft von ihr so. Das und das soll der nicht sehen. Nicht diese Knight Rider Serie da und so. Und das waren aber halt so die Sachen, die ich unbedingt gucken wollte. Und ja, umso älter ich wurde, desto mehr ging dann auch. Und dann, als ich 16 war, da bin ich dann mit meinem Vater zusammengezogen und wir sind gemeinsam von Süddeutschland dann nach NRW gezogen. Und da war dann so wie so eine Befreiung. Da gab es dann für mich da keine Kontrolle mehr und dann konnte ich gucken, was ich wollte. Und dann hatte ich auch seinen Videothekenausweis und konnte dann schon mit 16 in der Videothek mir die Filme ausleihen, obwohl man eigentlich erst ab 18 rein durfte und so. Und das war das Paradies für mich so. Und da habe ich dann auch ganz viel so bewusst nachgeholt, was ich davor immer nicht gucken konnte und so. Also weißt du, so Filme, die für Erwachsene sind oder so, sowas wie Bloodsport, das hätte ich nie im Leben gucken dürfen. So. Also das ging immer dann nur heimlich bei Freunden, die das auf Video hatten halt oder so irgendwie. Und deswegen so eins meiner allergrößten Filmerlebnisse, was ich nie in meinem Leben vergessen werde, ist Terminator 2. Nachts mit Freunden am Wochenende bei einem Schulkamerad, der Geburtstag hatte. Und er und sein Bruder, die waren da ganz gewieft. Die haben sich so Filme wie Terminator und so weiter auf Video aufgenommen. Und an den Anfang der Kassette haben sie aber erstmal irgendwie so 15, 20 Minuten Kindersendung gemacht. Und die Kassette auch entsprechend beschriftet, damit sie die auch gar nicht verstecken müssen im Kinderzimmer, sondern so im Regal stehen. Und die Mutter halt dachte, ach ja, ne, hier Glücksbärchis oder was auch immer. So. Und falls sie mal wirklich die Kassette überprüft, ob das denn auch stimmt, die waren immer zurückgespult, an den Anfang gespult, dann konnte sie die einlegen, konnte gucken und ach ja, Kindersendung, ne, wie es draufsteht, so, alles klar. Und ne, dann kam halt eigentlich, dann kam Terminator 2 und ja, den haben wir uns dann nachts angeguckt. Das war ein Fest für mich, abgesehen davon, dass es ja auch ein geiler Film ist. Aber der hat mich so beeindruckt und auch das endlich gucken zu können, das war halt wirklich so eine Errungenschaft. So, ne? Ja, also das mit für Filme hatte ich immer eine Riesenleidenschaft. Und ich glaube, weil ich eben nicht so frei immer konnte, wie ich wollte und so, hat das für mich noch mehr Wert gehabt, weißt du, und hatte für mich eine noch größere Bedeutung und so. Und tatsächlich, als ich dann angefangen habe, Filme zu sammeln, habe ich mich auch echt oft einfach gefreut, so, geil, jetzt habe ich diese ganzen Filme, die ich noch gestern alle nicht sehen durfte, die habe ich jetzt in meinem Regal stehen, die gehören mir jetzt, die kann ich jetzt einfach jederzeit in den Player legen und jetzt ist einfach immer Terminator 2, wenn ich will oder so, ne? Oder jetzt ist, immer gut, der ist ja noch ab 16, aber oder es ist immer Bloodsport oder ne, so diese ganzen Horrorfilme, was mich dann irgendwie auch gecatcht hat, Texas Chainsaw Massacre und so weiter. Ne?
Das ist, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch sehr sympathisch. Ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass die, also ich glaube, was auch die Faszination war, natürlich durch die wenige Informationen, die man ja auch teilweise hatte über die Filme, und ich kann mir das vorstellen, auch bei diesen Videokassetten, die waren, das ging dir bestimmt ja auch ab und zu so, du hast dann was da dir angeguckt, hast vielleicht von dem Titel schon mal was gehört oder auch nicht, und dann erlebst du das zum allerersten Mal, ohne dass man vorher einen Trailer gesehen hat oder was auch immer. Ich glaube, das sind so Erlebnisse, die man ja heute sehr schwierig nur noch nachvollziehen kann, weil man ja mit allem Möglichen überschüttet wird, bevor man überhaupt das fertige Produkt sieht. Ja,
ja, ja. Ja. Also zwar waren ja, muss man ja mal sagen, jetzt so bei Filmen, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, so noch vor meiner Zeit, bin 82 geboren, aber wenn man sich so Trailer von Filmen aus den 70ern, 60ern oder 50ern anguckt, dann geht der Trailer ja manchmal so lang, dass man sagt, so haben die jetzt hier irgendwie so eine Kurzversion, haben die so eine Kurzfilmversion von dem Film zusammengeschnitten irgendwie? Warum zeigt ihr uns nicht auch noch die Auflösung und so weiter? Aber trotzdem stimmt das, was du sagst. Ne? Also heute... ja, gibt so viele Infos. Und wenn man sich auch noch informieren will, wenn man auch noch auf IMDb geht oder so, ne, dann weiß man schon ein halbes Jahr vorher, wer den Antagonisten spielen wird und dies und das. Und ja, man kriegt alles mit. Und früher waren es einfach Titel, dann das, was man gehört hat von anderen, die den Film schon gesehen haben. Und es waren kurze Trailer, die die Fernsehsender geschnitten hatten, um den Film zu promoten, weil sie den bald zeigen. Und ja, das war immer unglaublich... ja, das war verheißungsvoll irgendwie, ne? Das hat einen wirklich heiß gemacht auf die Filme. Ja,
also die Erlebnisse, weißt du, ich bin ein bisschen älter als du, ich bin 77 geboren und dann lief zum Beispiel Zurück in die Zukunft in der ARD um 20.15 Uhr. Und ich so, keine Ahnung, was das ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Und dann guckst du das und das prägt dich dein ganzes Leben, ja? So. Oder später haben wir irgendwann mal so eine Übernachtungsparty gemacht und da haben wir das Schweigen der Lämmer geguckt mit so Mädels zusammen. Ja, es war ein prägendes Erlebnis. Dieser Film, das war auch noch, wir haben den auch noch im Herbst geguckt, draußen sah es so ähnlich aus wie im Film drinne, weißt du so. Also, und das verfolgt mich bis heute, dass ich dann so denke, oh, ja, ich komme sofort in dieses Gefühl wieder rein, wenn ich diesen Film schaue, ja? Wie es damals zum allerersten Mal war. Und das ist vielleicht ja auch das, was so die Liebe ausmacht. Ich meine, wenn man so affin dafür ist, wenn man wirklich auch kinobegeistert ist, ja? Wenn man mit Film nichts anfangen kann, denkt man so, von was reden die alten Männer da? Aber, weißt du so, das ist ja die Faszination, diese Erlebnisse, glaube ich, diese prägenden Erlebnisse. Deswegen habe ich dich ja auch gefragt, wie das in deiner Kindheit oder wie du überhaupt dann, wie wird man filmverrückt, weißt du? Wie wird man filmverrückt, ja? So, da hat ja jeder auch so ein bisschen seine Geschichte, aber irgendwie sind sie auch manchmal deckungsgleich, so ein bisschen, weißt du? So, gerade in unserer Generation, glaube ich, ist das so.
Wollte ich gerade sagen, ist ein Generationsding, glaube ich, auch so, ne? Wie man dann so die Filme erlebt hat und ja, wie einen das geprägt hat. Und ja, es ist ja auch einfach oft so gewesen, dass es war Wochenende, abends, und man hat halt den Fernseher eingeschaltet so. Und wenn man in den 90ern, 80er und 90er, wenn man da Spielfilme sehen wollte, Kinofilme, dann hat man ProSieben eingeschaltet. Und dann lief da abends, dann Beverly Hills Cop und Ghostbusters und die Goonies und so weiter und so fort. Und dann nach dem ersten Film liefen dann die ich dann nicht mehr gucken durfte. So, da lief dann Schweigen der Lämmer oder solche Sachen oder so, ne? Und wenn dann, ich wusste, mein Vater denkt jetzt, ich bin eingeschlafen. Ich war schon als Kind gut da drin, so zu tun auch so, ne? Schon damals schon Schauspieler gewesen so. Dann bin ich dann wieder aus dem Bett aufgestiegen, hab den Fernseher angemacht und so leise, dass man irgendwie wahrscheinlich echt nie, so, ich konnte wirklich damals so, na, hab ich dann da so gelegen und dann irgendwie geguckt und da hat man nicht gesagt, ich will den Film sehen oder ich will den Film sehen und guck jetzt, ich suche mir was aus im Angebot vom Streamer, sondern entweder läuft das jetzt oder es läuft nicht und dann dafür läuft was anderes. Also man hat halt geguckt, was lief, ne? Und so, man wurde also auch ein bisschen von den Fernsehsendern halt erzogen oder geprägt irgendwie. Und die haben, das war aber früher noch nicht so schlimm, weil die haben ja damals nicht nur Müll gesendet, so, ne? Also die wenn man Pech hatte, dann war man bei irgendwelchen Leuten, die dann am Wochenende bei RTL Linda de Mol gucken wollten. So, ne? Dann hat man irgendwie den geilen Film bei ProSieben verpasst. Das hat mich dann geärgert. Aber das war noch was anderes. Wir hatten nicht diese permanente, ständige Verfügbarkeit. So. Aber dieses nicht abhängig sein wollen von Streamern, das sehe ich genauso. Und das macht für mich auch nach wie vor Sinn. Weißt du, wenn mir, ich kriege ja dann, du wahrscheinlich auch, oft von Leuten zu hören, wieso kaufst du das? Das kann man doch alles heute umsonst gucken und so. Erstmal ist es nicht umsonst, man zahlt auch dafür und dann dafür jeden Monat, wenn ich das kaufe, dann habe ich es einmal bezahlt und dann kann ich es immer gucken. Und wenn ich jetzt irgendeinen ganz bestimmten Spencer Hill Film sehen will und ich will genau den sehen und nicht irgendeinen anderen, so, dann muss ich jetzt gucken, haben die den bei Amazon? Da haben die ja solche Sachen auch und so. Ich würde sagen, Amazon kommt am ehesten so an das Angebot einer Videothek früher irgendwie so ran, ne? Und ja, die haben ein paar Spencer Hill Filme, aber die haben nicht den, den ich sehen will. Ja, blöd. So, soll ich jetzt anfangen, den auf illegal irgendwo zu streamen? Aus dem Alter bin ich raus, weißt du? Mit dann noch in scheiß Qualität und so weiter und so fort, kein Bock. Und in der Zeit, wo ich da gucke, ob es das gibt und so weiter und so fort, werde ich den aus dem Regal ziehen und in den Player legen können, wenn ich ihn habe, weißt du? Also für mich macht das immer noch Sinn, Filme zu sammeln und Filme zu besitzen auch.
Ja, ich finde das auch, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen eigentlich so, weißt du? Es ist auch wirklich, das ist wie meine eigene Bibliothek, wenn wir früher hatten, keine Ahnung, die Väter Bücher und ich habe halt Filme. Und denk dann auch immer, und ich, bei mir kommen auch da, also ich kaufe sehr viel auch Gebrauchte über eBay und so weiter und gucke oder irgendwelche Versionen, die ich dann unbedingt haben will. Und ich gucke dann immer nach Schauspielern, nach Regisseuren, was fehlt mir da noch? Ah, das fehlt mir noch. Ich gucke die alle manchmal gar nicht, aber ich habe die dann wenigstens da stehen. Das ist mir das Liebe, also das ist mir dann wichtig, dass ich die besitze. Dass ich so sage, ja, ich kann das jederzeit theoretisch, weil manchmal greift man dann doch drauf zu. Und es ist genau wie du sagst, man hat heutzutage, also ich gucke immer bei werstreamt.es. Ja, da gibt, das ist so, da kann man dann immer gucken, wo ist es, ja, gibt's das? Es gibt aber tatsächlich wirklich Filme mittlerweile, die gibt es nicht zu streamen. Das gibt es auch. Und gerade auch ältere Filme, die hat keiner rausgebracht, keine Ahnung. Es ist ja auch so ein bisschen Geschäft mit diesen Mediabooks mittlerweile, also dass man sagt, so die, es gibt dann so kleine Vertriebe, die bringen dann für sehr viel Geld teure Mediabooks raus für eine ganz spezielle Kundschaft, ja. So, Filme sind, natürlich kauft Filme nicht mehr jeder. Also ich glaube, vor 15 Jahren war es vielleicht nochmal anders. Es wird immer kleiner, weil natürlich die jungen Leute brauchen das nicht haptisch, ja, sage ich mal so.
Ja, gehst du auf Filmbörsen auch?
Eher selten, aber ich so in der Tendenz schon, also weil ich natürlich auch immer mich so, ich bin immer so wie auf Schatzsuche manchmal auch ein bisschen. Also ich gucke dann immer, was gibt's noch? Weil manchmal findet man was, man hat noch nie was davon gehört und denkt so, das ist unglaublich. Das gibt's immer noch, weißt du? Also so alt, egal wie alt ich werde, es gibt's immer was zu entdecken, ja?
Absolut. Bin auch genauso. Also ich liebe das auch dann irgendwie Titel zum Teil zu entdecken, dann einfach auf einmal über das Cover. Ich sag, was ist denn das? Und oh, wow, ja. Und der spielt da mit und da habe ich noch nie was von gehört. Ja. So, gibt ja auch bestimmte Darsteller, da kaufe ich jeden Film von, weißt du? Also einfach grundsätzlich, weil der dabei ist, so. Und wenn man aber jetzt auf eine Filmbörse geht heutzutage, ich bin nämlich ein paar Jahre gar nicht mehr gewesen, dann hatte ich irgendwann mal wieder Bock drauf und dann war ich da und habe gedacht, das gibt's doch nicht, nur noch Mediabooks. Nur noch Mediabooks, 80% Mediabooks. Früher gab es dann da irgendwie so ein Riesenangebot, irgendwie nimm drei DVDs für 20 Euro oder irgendwas. Heute steht da, nimm drei Mediabooks für 75 Euro oder irgendwie so. Ja, also, das ist wirklich so. Und überall Mediabooks. Und ja, das liegt halt daran, dass es jetzt mittlerweile ein Prestigeprodukt geworden ist, weil es nur noch wenige Leute kaufen und es wird in kleinerer Auflage veröffentlicht und so. Ist halt irgendwie so trotzdem für mich ein bisschen befremdlich, weil früher waren so Mediabooks oder so Special Editions waren halt besonderen Filmen vorbehalten irgendwie, ne? Und jetzt bekommt jeder irgendwie 80er Grindhouse Trash oder also eher 70er dann oder so, aber ne, also auch so B-Movies so irgendwie, die man ja auch nett anzuschauen sind oftmals und so, aber du sagst, okay, das ist jetzt echt nicht das Meisterwerk, wo ich irgendwie nochmal so 20 Seiten Info drüber brauche und so und dann hast du ja oftmals noch nicht mal geiles Bonusmaterial auf irgendeiner separaten Disc, sondern du hast halt nur die tolle Hülle sozusagen, ne, und ein Heft, wo dann jemand, der den Film geguckt hat, seinen persönlichen Eindruck über den Film reingeschrieben hat, so, ne. Also es ist, also die sind auch nicht immer so toll, diese Mediabooks irgendwie, dieses Filme sammeln und darüber auch Sachen entdecken, das macht mir auch nach wie vor großen Spaß, definitiv. Mhm.
Ja, ich glaube, bei den Mediabooks ist es wirklich so ein kleiner Markt. Die bringen sagen ja dann oft auch so eine limitierte Auflage raus. Natürlich wird das dann recht teuer. Also auch alle möglichen Filme, wie du sagst, ja, werden rausgebracht, weil es gibt ja schon eine Käuferschaft. Ich merke das ja. Also ich habe ja immer noch eine Film-Talkshow und seit wir auch wirklich spezifischere Sachen machen, also mache ich zusammen mit dem Steven Revenge of the Flicks heißt das und so, wir machen spezifische Sachen über American Fighter oder Chuck Norris Filme, Steven Seagal. Und da gibt es Leute, halt, die auch so ein bisschen in unserem Alter sind. Da gibt es ganz viele, die sagen, oh, geil, meine Kindheit, weißt du, so seitdem machen wir auch wesentlich höher geklickte und erfolgreichere Videos als früher. Also ich habe auch verschiedene Formate da. Ich mache auch zusammen mit so einem Schauspieler, mache ich mit dem Hanno die Filmschule. Da geht es dann nur um Filmemacher, die, und wir beleuchten 3-4 Werke von denen. Ja, irgendwie John Cassavetes, Brian De Palma, Luc Besson hatten wir jetzt. Es wird aber nicht so hoch geklickt. Also, weil das, weißt du, es ist immer dieses Guilty Pleasure. Dieses Guilty Pleasure aus der Kindheit, das wird hochgeklickt. Und dann hast du 100 Aufrufe bei John Cassavetes, aber du hast 30.000 bei American Fighter 2. Also, so, das ist so diese Maßstäbe. Und ich glaube, das sind auch teilweise die Käuferschaft von diesen Mediabooks, die dann sagen, egal welcher billige Titel gerade rausgekommen ist, das sieht aber geil aus in meinem Regal. Weil es wird viel übers Cover auch, glaube ich, manchmal verkauft mittlerweile. Weißt du, so.
Ich glaube, es ist dann gerade auch geil, für dass es jetzt nicht das Meisterwerk ist, sondern dieser Trash-Film, weil man dann sagt, so kann ich mich vor dem Film auch als Fan nochmal richtig verbeugen, sozusagen. Weißt du, indem ich mir so dieses tolle Mediabook hole und mir ins Regal stelle. Das gibt auch irgendwie, weiß ich nicht, damit zollt man dem Film auch irgendwie nochmal Tribut und so. Und das ist ja, hat ja auch irgendwie was damit zu tun, dass das so Filme sind, die kennen wir alle, ne? Und wir sind alle damit aufgewachsen. American Fighter natürlich, ne? Das gehörte auch in meiner Kindheit, gehörte das zu den am meist genannten Titeln bei uns auf dem Schulhof, ne? Also neben Bloodsport, neben Terminator, war definitiv American Fighter, war einer der Titel, die am meisten kursierten, ne, bei uns. Und ich weiß auch noch, ich habe das als Kind gesehen und fand das total großartig. Also ich dachte so, Mann, wie geil ist dieser Film? Und ich habe auch den ersten als erstes gesehen, den zweiten habe ich als erstes gesehen, bevor ich den ersten dann irgendwann gesehen habe. So.
Ja, genau, es ging mir auch so übrigens.
Ich finde den auch nach wie vor besser. Also für mich ist das der beste Teil aus der Reihe. Ich kann mir nur 1 und 2 noch angucken heute, die anderen danach. Ne? Aber ich mag den zweiten am liebsten. Ja, wir kennen diese Filme alle, wir sind alle damit aufgewachsen, aber sie sind nicht mehr so präsent heutzutage, während natürlich so Meisterwerke dann doch noch präsenter sind als diese Filme. Ne? Die finden noch mehr statt, auch in der Öffentlichkeit, oder da wird dann auch nochmal irgendwie, was weiß ich, nochmal so eine Retrospektive gemacht von einem großen Filmkritiker oder irgendwas oder so. Aber wenn es um solche Filme wie American Fighter geht, dann denkt man sich immer, wenn wir nicht drüber reden, dann macht's keiner. Ne? Also wenn wir es nicht machen, dann sind diese Filme nicht mehr präsent. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. So, ne? Man will irgendwie auch einfach ein guter Fan sein, sozusagen.
Ja, wobei natürlich in unserer Generation viele über diesen Film reden. Das muss man natürlich sagen. Über diese Art von Filme, diese Filme auch, American Fighter speziell. Und ich habe das gesehen, ich hatte mal vor vielen Jahren, ich war immer auch ein Fan von Karate Tiger, ja, No Retreat, No Surrender. Und dann hatte ich den Hauptdarsteller Kurt McKinney in meiner Sendung. Habe ich das geschafft? Irgendwie da über Umwege, der hatte irgendwie so einen Hausmeister-Service, irgend sowas. Und da habe ich die E-Mail rausgefunden, ja. Und über seinen anderen Job, den er hatte, so. Jetzt mittlerweile hat er Last Kumite gedreht und so und ist wieder so ein bisschen da, ist auch auf Instagram mittlerweile. Aber damals war der völlig weg vom Fenster. Und dann hatte ich den in meiner Sendung und für mich war es der größte Event. Ich so, oh, Kurt McKinney von Karate Tiger, Wahnsinn. Und ich habe aber gemerkt, dass viele um mich herum das gar nicht so verstanden haben, weil die halt diese, weißt du, die hatten dieses Retro-Ding, so diese Erinnerungen gar nicht, dachten so, hä, ja, ich habe schon mal von diesem Film gehört. Ich meine, von Karate Tiger haben schon viele gehört, glaube ich. Aber so, naja, ist halt irgend so ein Film. Und für mich war es aber der und der Film und der Star. Und das hat halt ganz viel damit zu tun, wie man das selber erlebt hat und wie man das dann halt auch so huldigt. Und wenn man dann diese Leute trifft, denkst du, oh mein Gott, da ist er jetzt und jetzt kann ich endlich mit ihm reden und so. Aber eigentlich dreht er schon seit, also bei allem Respekt, jetzt hat er ja neue Filme gemacht, aber damals halt 30 Jahre keine Filme mehr sozusagen. Und es interessiert sich auch gar keiner mehr für ihn. Und dann kommen diese alten Fans, und das ist ja jetzt auch passiert, und graben ihn halt aus und laden ihn auf die Convention ein und dann lassen sie ihn in dem Film mal wieder mitspielen und alles nur wegen diesem einen Film aus den 80ern. Ja? Das ist schon krass. Ja,
ja, das stimmt. Ja, das zeigt, wie prägend Filme damals sein konnten. Ja. Ne? Also für unsere Generation, wie prägend das noch sein konnte. Irgendwie, wenn man einen Film gesehen hat, so, der einen dann auch wirklich so begleitet hat. Wie gesagt, diese Filme so, die haben mich dann wirklich durch die Kindheit und durch die Jugend begleitet. Die habe ich jedes Jahr mindestens einmal geguckt. Wenn die dann im Fernsehen wieder liefen, so, dann habe ich die wieder gesehen. Ne? Und ja, ich habe den Eindruck, dass das eben heute jetzt nicht mehr so ist. Also es wird immer Filmfreaks und so geben, ne? So Menschen, die halt einfach so ein übersteigertes Interesse dran haben und so und auch so leidenschaftlich sind und so. Aber bei uns war es halt einfach damals noch der Film. Entweder war es der Film oder es war eine Show, die man abends irgendwie geguckt hat. Und heute ist es dann halt auch, glaube ich, oftmals eher der Stream von irgendjemandem oder so, ne? Oder ne, man guckt sich an, wie jemand ein Videogame zockt. Man guckt ihm dabei zu oder so. Und ich will mich da noch nicht mal drüber lustig machen oder mich da irgendwie drüber erheben oder so, ne? Ich habe halt nicht so den Bezug dazu. Ich verstehe es oftmals nicht, warum man sich irgendwas anschaut. Für mich ist oftmals das, was ich da so dann sehe bei irgendwelchen YouTubern oder so, das ist für mich wie QVC oder so, weißt du? Ja, ja, wirklich. Ja, die sitzen da und die preisen Produkte an, so, ne?
Ja, also, das stimmt. Ja,
und
das
stimmt. Deswegen sind sie ja auch quasi auch Influencer, weil sie Leute beeinflussen, Sachen zu kaufen und so irgendwie, ne? Oder sich auf eine bestimmte Art und Weise zu geben oder zu verhalten. Und ja, ich weiß nicht, ob das besser ist, dass unsere Vorbilder da irgendwelche Filmfiguren waren oder so, aber ja, damals war es halt, das waren halt damals noch Filme und Geschichten so, ne? Es ging darum, dass man Geschichten erleben wollte und da eintauchen wollte.
Ja, und Identifikationsfiguren natürlich irgendwie so gesucht hat auch. Und ich irgendwie in den 80ern konnte auch jeder Karate, hatte ich das Gefühl. Also es war auch, also im Film auf jeden Fall, meine ich, das war auch ein Riesending zum Beispiel. Heute denkst du auch so, ist auch selten irgendwie Netflix-Serien. Also außer Cobra Kai oder so, aber ansonsten, das basiert ja dann auch eben auf den 80ern. Aber so früher, das waren so bestimmte Sachen, die irgendwie...
Ja, dieses richtige Martial-Arts-Ding, da gebe ich dir recht, das ist in den USA zurückgegangen. Klar, es gibt da noch so einen Jason Statham und sowas, ne? Aber es ist jetzt nicht mehr so, die Zeit von Chuck Norris und Co. ist eigentlich vorbei in den USA. Aber dafür kann ja heutzutage jede random Figur in jedem Actionfilm Martial Arts. Also es gibt ja, ist ja egal, wer dagegen wen kämpft, ob Superhelden sind oder ne, Agenten oder egal wer, die machen immer alle Martial Arts. Die werden immer alle gedoubelt und können dann irgendwie super krass kämpfen und so. Also das, aber okay, das ist was anderes, das ist eine andere Schiene dann. Ne? Das war ja bei uns, war das damals halt auch noch, wir haben dann Chuck Norris gesehen und dachten, der ist unbesiegbar, dieser Typ, so als Kinder. Ne? Oder ich habe Arnold Schwarzenegger gesehen als Kind und dachte, das ist der stärkste Mann der Welt, weil der hat die größten
Muskeln. Ist er auch.
Na klar.
Nee, aber dieses, was du gesagt hast, mit diesem, das ist so dieses John Wick-Problem, so ein bisschen, dass man dann dieses, jeder kann super kämpfen, ja.
Ich weiß nicht, ob das mit Matrix losging oder so, irgendwie keine Ahnung, aber irgendwann konnte im Hollywood-Kino, kann jeder, ne, kann super fighten irgendwie, aber ja, also diese, ich wollte als Kind, waren für mich die größten Stars und die größten Helden waren für mich Bud Spencer, Hulk Hogan, ich war schon als Kind auch ein großer Wrestling-Fan und ne, das war ja dann auch damals die Zeit, wo die über ihn dann wirklich weltweit so richtig groß geworden sind und so. David Hasselhoff wegen Knight Rider und Thomas Gottschalk wegen Wetten, dass, weil ich habe diese Show geliebt, ne, so, und das war für mich auch große Fernsehunterhaltung. Und wenn ich so im Nachhinein darüber so nachdenke, dann macht diese vielleicht etwas merkwürdige Kombination durchaus Sinn, weil Bud Spencer und Hulk Hogan kannst du dann mehr oder weniger als einen Typen sehen, so. Da geht's um Stärke, ne? Da geht's darum, dass man stark ist, dass man mutig ist, furchtlos ist und so weiter, männlich ist irgendwie, ne, so nach diesen Definitionen und so weiter. Es sind auch Vaterfiguren irgendwie in gewisser Weise so, ne, als Typen, so Fels in der Brandung mäßig so, ne? Und so wollte ich auch gerne sein. Und dann David Hasselhoff, gut aussehend, charmant, sympathisch, Sonny Boy gewesen und so weiter damals, ne, mit Knight Rider. Einer, der überall quasi auftreten kann, so, und als positiv wahrgenommen wird, so, ne. Positive Ausstrahlung, gut aussehend, die Frauen finden ihn auch toll und so weiter und so fort. Er konnte gut singen und so. Also, das, da geht's so darum, irgendwie, ne, akzeptiert zu werden und gut anzukommen. Und Thomas Gottschalk, lustig, schlagfertig, spontan, verbal sehr, sehr gut. Also jemand, ne, neben dem körperlichen Aspekt über, weiß ich nicht, Bud Spencer, Hulk Hogan, eben auch der verbale Aspekt über so jemanden wie Thomas Gottschalk. So habe ich mir im Grunde damals, das war mir als Kind natürlich noch nicht bewusst, aber irgendwie genau so eine Kombination an Vorbildern geschaffen. So, wenn ich von allen etwas hätte, wenn das funktioniert hätte, so, ne, also besser geht doch nicht, würde ich sagen.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe das auch sehr viel über Filme gemacht und über die Charaktere in diesen Filmen, dass ich gesagt habe, naja gut, ich hatte, also mein Vater hat zum Beispiel auch früh die Familie verlassen, ich hatte nicht so eine richtige Vaterfigur, dann habe ich mir die halt eigentlich in den Filmen gesucht. Und dann war das eher Filme, auf die ich halt gestanden habe. Es war immer, das A-Team war für mich immer ganz prägend. A Lethal Weapon war auch, also Mel Gibson zum Beispiel als Martin Riggs war für mich immer so ganz prägend. Dann habe ich mir halt die, und da habe ich mir aber auch die Werte so ein bisschen rausgeschaut. Weißt du, was haben die für Werte gehabt? Die haben ja schon ganz gute Werte gehabt. Ja, die haben ja, also das A-Team muss man schon sagen, die haben ja immer den Unterdrückten geholfen. Ja, und ich bin jetzt nicht Sanitäter geworden oder was auch immer, aber trotz alledem, waren das Werte, wo ich gedacht habe, ja, das so will ich eigentlich auch sein. Ich möchte auch, wenn dann alle, auch theoretisch, wenn alle sagen, nein, es ist aber richtig, dann sage ich ja. So, ich will auch dafür einstehen, gerecht zu sein, auch wenn eine Masse gegen mich ist. Das war ja auch immer so ein bisschen in diesen Filmen. Die waren dann immer allein auf weiter Flur, sie waren aber die Helden und so. Und das habe ich schon im Nachhinein gemerkt, wie sehr man, also wie prägend das ist, ja, wie sehr man dann das vielleicht auch selber sein will, ja.
Ja, absolut. Und das kann ich absolut nachvollziehen. So, und das ist, ja, wie du sagst, es sind halt auch tatsächlich noch positive Werte und so weiter gewesen, ja. Irgendwie. Das gibt es natürlich heute auch noch, aber es ist ja auch irgendwie schon, hat sich ja auch schon dahin entwickelt, dass wir angefangen haben, so zweifelhafte Helden irgendwie abzufeiern irgendwann. Also jetzt nicht im speziellen du oder ich wahrscheinlich, aber ne, das ist so, also. Ohne jetzt irgendwie, weißt du, nach irgendjemandem treten zu wollen. Aber jetzt guck dir mal so Leute wie die Geissens zum Beispiel an oder so, ne? Ja, jetzt mal ehrlich, ne? Guck mal, die sind ja jetzt auch nicht mehr so angesagt oder so, ne? Aber Menschen, die so wenig Respekt haben, so, ne? Vor anderen Menschen und überhaupt vor Geld und so weiter und für die alles so, ja, eigentlich so reines Assitum, aber man hat Kohle und so weiter. Und solche Leute werden dann irgendwie anerkannt und bewundert. Oder so jemand wie Prinz Markus oder sowas, ne? Solche Persönlichkeiten, die dann für viele echt noch irgendwie so einen Vorbilderstatus haben, weil sie haben es ja geschafft. Die haben ja Geld. Und dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, wie die da rangekommen sind an das Geld und was sie dafür gemacht haben und was sie mit anderen Menschen machen und so weiter und so fort. Und da leben wir dann in einer Gesellschaft, wo solche Leute von vielen mehr Anerkennung bekommen als zum Beispiel ein Streetworker oder ein Rettungssanitäter oder irgendwas oder so, wo ich sage, so, die leisten jeden Tag einen sehr, sehr wertvollen und wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und für andere Menschen. So, ne? Und das war, soweit ich mich erinnern kann, in unserer Kindheit oder so, da gab es das noch nicht so. Da gab es jetzt noch nicht irgendwie so, dass man einfach so irgendwelche, ja, Assis auf gut Deutsch irgendwie so abgefeiert hat, irgendwie so, ne? Da hatte meine Mutter noch ein Problem mit diesen Helden, die gekämpft haben halt und so. Aber wie du schon sagst, die haben halt immer für irgendwas Gutes gekämpft, ne? Und da ging es immer um irgendwas Gutes auch und so.
Ich glaube, es ist auch der schnelle Ruhm. Also es ist auch so ein bisschen dieses, weißt, es gibt jedes Jahr gibt es irgendwie Deutschland sucht den Superstar. Wir haben schon so viele Superstars gefunden. Ich weiß gar nicht, wo die alle stecken. Also dass man die immer wieder, man findet die auch immer wieder. Und das ist dieses, dann gibt es halt Leute und Klientels, die haben diesen Wunschtraum vielleicht, sagen, ja, ich möchte auch 5 Minuten, diesen 5 Minuten Ruhm. Weißt du, Andy Warhol hat das nochmal gesagt, jeder wird später so und so viele Minuten berühmt sein. Also, und das ist ja tatsächlich irgendwie so halb passiert. Und ich glaube, das spielt natürlich so eine Rolle, weißt du, dass du sagst, naja, das ist alles relativ schnelllebig, aber es ist auch dieser schnelle Ruhm, wenn ich im Privatfernsehen in einem Reality-Format bin, dann habe ich es geschafft. Selbst wenn ich nur, und dann mache ich da und vielleicht habe ich irgendwie so einen kleinen Durchbruch und dann kann ich dann immer noch 10 Jahre davon profitieren, weil dann kann ich noch durch das Reality-Format, durch das und kann auch den Supermarkt einweihen. Und also es gibt ja Leute, die so funktionieren, glaube ich.
Ja. Ja, das ist richtig, ja. Das ist zu einem Beruf geworden, der Reality-Star. Das ist mir auch erst spät irgendwie bewusst geworden. Also für mich fing ja diese ganze Nummer eigentlich an mit Big Brother damals in Deutschland. Das ist so, das ist für mich der Anfang von dieser Form von Fernsehen und so. Und da waren es ja noch unbedarfte Menschen, die sich dann einfach mal auf so ein Projekt quasi eingelassen haben. Und das hatte ja auch wirklich noch diesen Charakter irgendwie so zu dem Zeitpunkt. Und meinetwegen ein fragwürdiges Projekt, aber es war ja tatsächlich mal gucken, wie das wird und was dann passiert und so weiter. Und ich weiß ja noch, wie damals irgendwelche Psychologen davor gewarnt haben, dass die Leute da ausflippen könnten und so weiter und so fort. Und aber ja, dann ist quasi dann irgendwie nach dieser ersten Generation, die zweite, spätestens dritte Generation von diesen Leuten war schon nicht mehr so unbedarft und wusste eben ganz genau, ne? Ich gehe, wie du gesagt hast, ich gehe in diese Sendung und ich will auch auffällig sein. Ich will auch auffällig sein. Ich habe gesehen, dass die sich in solchen Formaten mittlerweile teilweise damit streiten, dass einer irgendwas macht und dann ruft der andere ihm einfach nur zu, ja, ja, jetzt kriegst du wieder Sendezeit, ne? Jetzt hast du deine Sendezeit und so. Also das ist so abgewichst, so, ne? So dieses Ich, jetzt spielt die sich da in den Vordergrund, jetzt ist die dann mehr zu sehen als ich, weil die werden das reinschneiden natürlich, wie die sich daneben benimmt. Jetzt muss ich auch hier irgendwas machen, jetzt muss ich mich auch daneben benehmen oder so. Das ist diese Aufmerksamkeit wie von kleinen Kindern, die nicht beachtet werden, die dann auch irgendwas absichtlich irgendwas tun, was sie nicht tun sollen und sie wissen, das gibt Ärger, aber dann ist wenigstens Aufmerksamkeit wieder da, ne? So, und ja, das ist eigentlich tragisch und ja, dann stehen die da und begrüßen sich mit, ach du, Temptation Island, ne? Ja, ja, genau. Und du, Bachelor? Ja, richtig. Und dann anschließend Promis unter Palmen und dann anschließend, ach, da warst du auch schon. Nee, da war ich ja auch noch, da war ich noch nicht. Da wollte ich ja auch schon immer gerne mal hin. Und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich möchte mich auch über keinen Menschen lustig machen oder so. Aber die ganze Situation an sich, die ist natürlich schon irgendwie so ziemlich makaber eigentlich so, ne?
Ja, 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 ja. Also vor allem, es ist auch gut, wenn einem das bewusst wird, wie eigentlich die Situation ist und auch, wobei ich glaube, es ist auch ein Klientel, die natürlich auch ein bisschen auf so Sensationen stehen, also auch die Zuschauer, meine ich jetzt auch, die gucken sich halt sowas immer an. Also ich glaube, man kann da gar nichts dagegen tun, weißt du? Das ist ja so eine eigene Entscheidung auch, also ob man das will oder nicht. Also ich habe früher, ich glaube, als die Sachen mal rausgekommen sind, so wie Deutschland sucht den Superstar, die erste Staffel, ich glaube, das habe ich auch geguckt teilweise, weil das war so was ganz Neues. Aber natürlich nach der 15. denkst du so, ja gut, also ich weiß nicht, aber es gibt ein Klientel, einen Zuschauerkreis, die wollen das immer wieder sehen. Ja,
also bei mir waren es nie so diese Castingshows, aber tatsächlich, ich habe mir auch Reality-TV schon angeguckt. Wenn dann sowas wie das Dschungelcamp läuft oder so, dann habe ich mir das auch angeguckt. Bin ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr, also versessen war ich darauf nie. Mittlerweile schalte ich dafür auch nicht mehr extra den Fernseher ein oder so. Vor allem nicht, wenn man dann für sowas bezahlen soll bei irgendwelchen Streaming-Anbietern. Also ich würde niemals für sowas dann irgendwas abonnieren oder so, ne, damit ich dann weiter irgendwie, weiß ich nicht, Promis unter Palmen oder was auch immer gucken kann. Kampf der Reality Stars, das ist schon der Titel, ne? Ist geil. Kampf der Reality Stars. aber es ist so, ich glaube, dass fast jeder von uns irgendwo so ein Stück weit, wie heißt das, wenn man gerne Leute beobachtet?
Voyeur? Ja, so Voyeurismus halt.
Genau, Voyeurismus, ja. Genau. Ich glaube, da haben wir fast alle irgendwie so ein bisschen was von in uns so. Und
ja, na klar.
Ja, also ist ja auch okay. Es ist ja so, es ist ja auch gar, es muss ja gar nichts Schlechtes oder Schlimmes sein, weißt du, so ein Format. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wer da mitmacht und wie die Leute sich dann da verhalten. Aber wenn man sieht, irgendwie, okay, hier wurden wirklich bewusst nur die Schlimmsten der Schlimmen zusammengewürfelt, damit es auch richtig scheppert und so. Das ist auch verantwortungslos dann irgendwann vom Fernsehen. Ne? Also man muss da auch irgendwie, finde ich, mal eine Grenze setzen oder so. Wenn jemand anfängt, andere Menschen zum Beispiel irgendwie homophob zu beleidigen oder gar rassistisch ist oder irgendwas oder so, dann hat so jemand im Fernsehen nichts mehr verloren. Und dann ist das auch nicht witzig, den nochmal in so ein Reality-Format zu tun, weil wir ja hahaha nur von außen drauf gucken und wir lachen ja über den und nicht mit dem und so weiter. Das macht es nicht besser, ne? Weil die Leute haben trotzdem ihr Forum dort und die können trotzdem ihren Mist dann auch verbreiten und die bekommen auch trotzdem von irgendeiner Seite auch wieder Anerkennung dafür. Also
auf der anderen Seite das Geschäft natürlich. Also das hatten wir ja vorhin auch so ein bisschen dieses, wie funktioniert das heutzutage? Ich kenne viele Leute, die, sagen wir mal, irgendwelchen Quizshows auftreten, vielleicht auch für Regionalfernsehsender und dann sagen, ja, und danach gibt es immer noch eine Stunde, wo wir jetzt nur für Social Media dann noch Sachen machen. Ja, und da werden Sachen, Clips und alles und so. damit das irgendwie auch im Netz funktioniert. Also auch wenn es eben die öffentlich-rechtlichen Sender sind, die ja trotzdem auf sowas gucken. Und ich glaube aber, wenn du natürlich als Privatsender da irgendwie so eine Eskalation hast und dann machst du da Clips draus, das kann ja total viral gehen. Das kann ja sein, dass du innerhalb von kürzester Zeit hast so 2,5 Millionen Aufrufe. Und da überlegt sich jeder schon, glaube ich, jeder Redakteur und jeder Sendechef ganz genau, was er fördert und was nicht. Weißt du, weil das bedeutet alles. Also das bedeutet, gerade jetzt, wo auch die Streamer, also wo jetzt zum Beispiel wie RTL oder so, dann RTL Plus, dann sich so extremst auf den Streamingmarkt konzentriert, auch mit Shows wie Stefan Raab und so weiter, die können ja nur daran interessiert sein, dass es Skandale gibt, weil dann geht die Abonnentenzahl ja hoch, ja, wie verrückt.
Absolut, ja, natürlich, klar. Wenn man immer nur Kuschelkurs hätte in solchen Sendungen, dann wäre es auch langweilig. Also sind wir mal ehrlich, dafür gucken wir das ja auch nicht. Aber ich finde, es muss halt irgendwo so eine Grenze geben, weil der Skandal, der muss ja immer größer werden. Das muss ja immer schlimmer werden, was da passiert, damit der Clip nochmal viral oder der nächste Clip auch wieder viral geht oder so. Das heißt, wenn zuletzt sich irgendwie zwei gezofft haben und sich dabei irgendwie hysterisch angebrüllt haben, dann muss in der nächsten Staffel müssen sich dann schon zwei zoffen, die total besoffen sind dabei und sich am besten anschreien und dabei mit Lebensmitteln bewerfen oder so. Ne? Weil das andere, ja ey, das kennen wir schon. Jetzt wieder ein Clip, wo die sich anschreien, wissen wir doch, Assis unter Palmen, es geht wieder los. Ne? Deswegen, das muss sich immer irgendwie alles steigern und wenn man da keine moralischen Grenzen irgendwo zieht, so, dann geht das nach hinten los. Ich meine, was soll daraus werden? Sollen die sich prügeln vor unseren Augen, die Leute, oder so? Soll das so werden, irgendwie, wie wenn man sich irgendwelche Betrunkenen anguckt, irgendwie am Wochenende auf den Ringen oder so, die sich dann prügeln oder so? Da schreitet dann die Polizei ein, weißt du? Also, ja, ich finde, es muss irgendwie auch so ein paar Grenzen geben. Und da geht es mir auch gar nicht um Sympathien. Weißt du, ob dann da jemand ist, der mir persönlich sympathisch ist oder nicht, darauf kommt es nicht an. So, ne? Das ist, aber ja. Unmoralische Zeiten.
Ja. Aber ich muss dich jetzt nochmal zum Schluss fragen, auch nochmal wegen diesem Grabowski-Projekt. Das interessiert mich nochmal, das möchte ich gerne nochmal in Erfahrung bringen. Und das ist ja nicht unmoralisch, muss man sagen. Das ist ja eher Kunst. Ja.
Ja.
Also du hast ja gesagt, Serie, möglicherweise. Wie ist denn der Status da? Also ich meine, weil damals hattet ihr ja auch trotzdem über Crowdfunding ja schon was gesammelt und so weiter. Das hat wahrscheinlich bei weitem nicht gereicht für eine Produktion. Wenn du jetzt sagst, Serie, ist das dann so, dass ihr jetzt so vorgeht oder du so vorgehst, dass du sagst, wir bieten das Streamern an und dann schauen wir, ob die das produzieren? Oder wie machst du das momentan?
Ja, also nicht ich selber, sondern dann schon mit einer Produktionsfirma, ne, die auch, also mit einem Produzenten auch, der auch durchaus einen ganz guten Stand hat, so würde ich sagen. Aber ja, es geht darum, quasi so dieses Serienpaket so zu schnüren. Du machst eine Handlung für die komplette Staffel, machst die Pilotfolge ausgeschrieben, richtig als Drehbuch komplett. Die Kurzbeschreibungen von den weiteren Episoden, damit halt klar ist, ne, so wird das strukturiert werden, so wird das dann weitergehen. Figurenbeschreibungen und so, ich glaube, das war's. Ich glaube, Gott sei Dank habe ich alles gekriegt, was man, ne, so Übersicht, was muss man machen, wie muss das aussehen und aber ich glaube, das sind die ganzen Dinge, die man braucht, um so ein Paket irgendwie quasi so anzubieten. Und das wird dann der Produzent machen. Und ja, da möchten wir an Streaming-Anbieter und Fernsehsender rantreten, in der Hoffnung, dass das dann angenommen wird. Wenn es mit dem Teufel zugehen sollte, und das will wirklich niemand haben, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, so. Erstmal glaube ich an die Arbeit, die ich da mache, dann glaube ich nach wie vor an das Konzept und an das Format und dann zeigt sich auch immer wieder aufs Neue, wie viele Fans durchaus auch immer noch da sind, was diese ganzen Peter Torwart, Grabowski...
Ja, also man muss natürlich, wenn man es jetzt nicht kennt, muss man erklären, es ist ja diese, also es ist diese Una-Trilogie, ja? Es sind Charaktere, also das war jedenfalls bei diesem Filmprojekt, so habe ich gelesen, Charaktere, die dein Vater gespielt hat in den Filmen, alle zusammen in einem Film.
Genau. Ja, genau.
Also Bang, Boom, Bang, Goldene Zeiten und Was nicht passt, wird passend gemacht. Das sind diese drei Filme, ja.
Genau, da gibt es zwei Figuren, die beide Kalle Grabowski heißen. Einmal der aus Bang Boom Bang, einmal der aus Was nicht passt, wird passend gemacht. Und dann gibt es noch Bullet Harry aus Goldene Zeiten. Die drei werden als Drillinge in dieser Serie dabei sein. Und das Ganze ist so, ja, vom Genre her kann man sagen, Ruhrpott-Gauner-Komödie. So. Ja, und da gibt es halt immer noch sehr, sehr viele Fans auch und so weiter. Ja. Ne? Und ich will jetzt absichtlich noch nicht irgendwelche Namen nennen bezüglich Sendern oder Streaming-Anbietern, aber ich habe natürlich schon auch ganz konkrete Pläne, an wen man da als erstes rantreten sollte, weil da auch ein Bezug da ist, durchaus zu diesem ganzen Peter Torwart Unna Trilogie-Ding und so weiter. Ne? Also wir gehen da schon sehr konzeptioniert und sehr strukturiert vor. Sollte das als Serie nicht funktionieren, sollten wir das so nicht an den Mann kriegen, dann bleibt uns immer noch die letzte Option, einfach wirklich in einen No-Budget-Film selber zu drehen, weil wir es den Leuten schuldig sind, die sich am Crowdfunding beteiligt haben, weil uns jeder Einzelne, der sich daran beteiligt hat, auch lieb und teuer ist und weil wir auch natürlich all die Dinge, die wir den Menschen versprochen haben durch das Crowdfunding, es gab ja so ein paar so Gegenleistungen, so Goodies sozusagen, ne? Sachen, die man, so Geschenke, die man dann von unserer Seite her bekommt, die wird es auch immer noch geben. Also die werden wir auch auf jeden Fall dann den Leuten geben oder den Leuten zukommen lassen, sobald dieses Projekt in welcher Form auch immer steht. Aber jetzt ist eben, ja genau, jetzt ist die Herangehensweise, die Handlung komplett fertigzustellen. Daran arbeite ich momentan auch fast jeden Tag. Und bin auch jetzt sehr weit schon damit gekommen. So, arbeite jetzt an den letzten Episoden noch inhaltlich. Und Anfang, spätestens Mitte nächsten Jahres, bin ich an dem Punkt, dass wir das anbieten können.
Und bist du die größte treibende Kraft hinter dem Projekt?
Ja, aktuell ja. Also das waren ursprünglich, waren das unser Regisseur, Özgür Arslan. Mein Vater und ich, wir haben da immer gemeinsam gesessen. Und die beiden widmen sich aber mittlerweile auch vielen anderen Projekten. Man muss halt irgendwie weitermachen. Ne? Man muss ja irgendwie sehen, wovon man, ne, wo man bleibt und so. Und ich bin jetzt von uns dreien momentan der eben in der Situation ist, dass ich die Möglichkeit habe, da tagsüber dran zu arbeiten. Und deswegen bin ich jetzt gerade die treibende Kraft. Ich habe immer so ein bisschen kreative Unterstützung von einer Freundin, die mir dabei hilft. Mit der bespreche ich dann oft, wenn ich irgendwie an irgendeiner Stelle mal nicht so weiterkomme oder so. Die hat auch viele gute Ideen, wo ich dann auch immer so ein bisschen draus schöpfe. Aber ich bin derjenige, der an dem Projekt arbeitet.
Also könnte man sagen, es ist so eine Art wie ein Spin-off von dieser Unna-Trilogie. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Absolut. Und das kann man so sagen. Man erfährt mehr noch über die Figuren und über die Hintergründe. Es gibt jede Menge neue Figuren natürlich. Die ein oder andere Figur aus der Unna-Trilogie wird so Cameo-mäßig oder so auch noch auftauchen. Wie diese Ralfs-Figuren sind Hauptfiguren. Es heißt Grabowski, alles für die Familie. Also es ist tatsächlich auch irgendwo eine Familiengeschichte. Es ist, ich fühle mich momentan sehr wohl damit, das zu machen, weil ich jetzt gerade nach längerer Zeit wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl habe dabei, weil ich glaube, dass es jetzt gerade tatsächlich noch besser wird, weil es jetzt gerade noch mehr Herz kriegt. Es hat diesen Ruhrpott-Humor, es hat auch so dieses Derbe, es hat aber auch einen gewissen Humor und es wird auch diesem Anspruch gerecht, der jetzt gerade herrscht, dass man auch mehr Diversität hat zum Beispiel, ne? Dass man auch mehr unterschiedliche Figuren hat und so weiter, ne? Die aus ganz unterschiedlichen Richtungen und so weiter, mit unterschiedlicher Herkunft und so, im unterschiedlichen Alter. Es gibt eine Figur, die hat Down-Syndrom und die ist aber super lustig und super cool in der Geschichte und so. Ich glaube, dass das Ganze jetzt gerade noch mehr Herz kriegt insgesamt.
Und wie ist das für deinen Vater, wieder diese Rollen zu spielen? Macht er das sehr gerne oder sagt er, ich werde eigentlich immer, also dann auch nicht reduziert, aber ich spiele halt auch immer dann diese Charaktere, für die man mich so kennt? Oder wie ist das für ihn?
Ich glaube, er macht das gerne. Ich glaube, er macht das gerne. Ich habe ihn jetzt nie so direkt gefragt, aber er würde sich, also er fand die Idee von Anfang an gut, dass man irgendwie was macht, wo diese drei Figuren gemeinsam auftauchen. Die Idee fand er gut. Und ich weiß, dass er das letzten Endes auch macht, weil er mir die Möglichkeit geben möchte, da was zu machen, weißt du, und auch mich da auszuleben und so. Also er möchte mich da halt auch gerne irgendwie so. Ich glaube, für ihn ist es auch tatsächlich ein Familiending auch. Er macht das auch, weil es eine Familienangelegenheit ist. Und ja, Kalle Grabowski, auf die Figur ist er schon stolz. Das merkt man auch so. Das ist ja auch wirklich seine Paraderolle geworden. Das ist das, was ich vorhin meinte. Diese eine Rolle als Schauspieler, die du hast, wo alle sagen, ah, das ist der. Weißt du, so, das ist Kalle Grabowski. Das war, früher haben die immer gesagt, Ralf Richter aus Das Boot oder aus Superstau. Und dann kam Bang Boom Bang und danach haben alle nur noch Kalle Grabowski gesagt. Da gab es viele Menschen, die wussten auch gar nicht, wie der heißt. Die haben gesagt, Kalle Grabowski.
Darf ich dich da mal fragen, wie hast denn du als Kind, wie bist denn du mit dem Ruhm deines Vaters umgegangen? Bist du damit gar nicht umgegangen oder hast du dann, weil ich meine, irgendwann hast du ja bestimmt auch realisiert, okay, der spielt auch in Filmen mit, die kennen ein paar mehr Leute.
Das war in meiner Kindheit, war das noch nicht so groß tatsächlich. Also in meiner Kindheit, da war es bei ihm noch so, dass häufiger mal Leute ihn erkannt haben und dann irgendwie gesagt haben, Sie sind doch Schauspieler. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen beim Tatort. Ich habe sie gesehen bei Der Alte oder irgendwas oder so. Er hat ja auch in ganz vielen so Krimiserien auch mitgemacht und so. Ne? Aber da war das noch nicht so, dass die Leute alle wussten, das ist Ralf Richter. Das kam dann eigentlich, ja, das kam erst so wirklich so an Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre endgültig. Dass er halt wirklich, dass die Leute alle wussten, wer Ralf Richter ist. Und da musste ich damit nicht mehr so sehr umgehen, weil ich da ja schon in einem Alter war, wo ich selbstständiger war und mehr mein eigenes Ding gemacht habe und so irgendwie. Und ich habe das dann auch, ich binde das ja auch nicht jemandem auf die Nase, weißt du. Also ich bin auch nie irgendwo hingegangen und habe gesagt, übrigens, ne, mein Vater ist Ralf Richter oder so. Das wäre mir auch peinlich. Also ich habe das, meine jüngere Schwester, die könnte jetzt, für die wäre die Frage tatsächlich interessanter, weil die musste damit eher umgehen als ich.
Ah, okay. Das heißt, es war einfach, du wusstest, okay, mein Vater, der macht irgendwie die Arbeit da beim Film, Fernsehen, aber ist halt Schauspieler irgendwie so, als du klein warst.
Ja, ja, genau. Also ich selber, ich fand das schon sehr, sehr interessant und aufregend und so. Das ist ja auch ein Grund gewesen, warum ich auch als Kind selber schon Schauspieler werden wollte. Ich wollte schon immer Schauspieler sein, ne? Und aber wenn ich dann mal mit ihm am Set war, dann fand ich das furchtbar als Kind. Weil es heißt immer nur Ruhe bitte, Ruhe bitte. Und dann darfst du nichts mehr sagen und dich am besten noch nicht mal mehr bewegen. Und dann heißt es und danke. Und dann sagen die so, jetzt kannst du wieder. Und dann willst du wieder was erzählen irgendwie als Kind. Dann heißt es immer wieder so und wir haben wieder Ruhe. Und dann denkst du, das ist doch nicht wahr. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Also das fand ich total furchtbar. Und langweilig, aber so dieses Ding an sich, diesen Beruf an sich, den fand ich schon sehr spannend und sehr aufregend. Und ich weiß, dass ich halt immer gedacht habe als Kind, wenn mein Vater, den ich immer so als sehr lockeren und jetzt nicht so pflichtbewussten Menschen und so wahrgenommen habe, so, wenn das der richtige Beruf für ihn ist, dann ist das auch der richtige Beruf für mich, weil da muss man da nicht richtig arbeiten. Das habe ich, das habe ich als Kind gedacht und das war auch ein Grund, warum ich dachte, das ist cool, Schauspieler zu sein. Ne? Aber so dieser Ruhm irgendwie oder so, das war gar nicht so. Ich erinnere mich, dass ich mich eher manchmal tatsächlich als Kind so ein bisschen geschämt habe für meine Eltern, weil die halt nicht so dem Bild von typischen Eltern entsprochen haben. Ne? Ich bin in München aufgewachsen, so Bayern kann auch durchaus so ein bisschen spießig sein. Und mein Vater hat mich dann zum Schulbus gebracht und hatte so ein Piratentuch umgebunden. So. Und da haben sich dann die anderen Kinder über mich lustig gemacht und haben gesagt, dein Vater ist ein Pirat. Und ich habe mir dann immer eher gewünscht, dass meine Eltern vielleicht mal ein bisschen normaler sein könnten. So. Im Nachhinein finde ich das gut, dass meine Familie so ist, wie sie ist. Aber als Kind habe ich mir immer so ein bisschen mehr sogenannte Normalität gewünscht. Also mehr so zu sein wie die anderen, weißt du?
Und die anderen vielleicht umgekehrt. Das ist ja immer so ein bisschen
das Gegenteil. Ja. Ich glaube, man will dann immer irgendwie das, was man nicht so hat. Aber man denkt immer, bei den anderen Familien ist das so viel besser alles. Ne?
Das stimmt, ja. Ja, gut, lieber Maxwell, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Es war echt super interessant, mit dir zu sprechen. Vor allem auch, wir sind ja auch Brüder im Geiste, kann man sagen, was die Filme angeht. Vor allem, was die Blu-ray-Sammlung angeht. Ich glaube, da haben wir uns schon ganz gut verstanden. Also ich fand es super interessant. Ich glaube halt tatsächlich jetzt mit diesem Spin-off, mit dieser Serie, mit dieser Una-Trilogie, die ja wirklich total bekannt ist eigentlich, dass damit kannst du ja nur Erfolg haben. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie ein Streamer ablehnt, weil ich meine, da ist ja alles drin, was man, auch dieser ein bisschen dieses Retro-Ding, also ich meine, so, das machen ja Streamer auch ganz gerne manchmal. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, als dass es anders vorstellen, als dass es ein Erfolg wird. Ja.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube auch absolut daran. Ne? Man darf den Tag halt nie vor dem Abend loben, aber ich glaube daran, sonst würde ich das auch nicht machen. Ich würde hier nicht jeden Tag sitzen und mehrere Stunden daran arbeiten, wenn ich das nicht auch glauben würde. Ich denke, dass das wirklich ein gutes Konzept ist, was verschiedene Menschen auch anspricht. Leute in unserem Alter, aber auch jüngere, weil es auch neue, jüngere Figuren gibt und so weiter. Und der schmale Grat ist manchmal so ein bisschen diesen derben Bang-Boom-Bang-Humor, den man 1998, als der Film gedreht wurde, halt so noch umsetzen konnte, den heute nochmal irgendwie in dieser oder ähnlicher Form zu bringen, und gleichzeitig den Leuten aber halt auch das Augenzwinkern zu zeigen dabei. So. Aber wie gesagt, ich bin dran. Du bist schon mal überzeugt, also das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, gut, ich meine, es ist auch alles, es geht ja auch viel um Durchhalten. Also ich glaube, in generell, wenn man kreativ arbeitet, hat sehr viel das Durchhaltevermögen sehr viel damit zu tun. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen denen, die es schaffen und die es nicht schaffen. Also mir hat gerade letztens hat mir ein befreundeter Zauberer, ist er, tatsächlich gesagt, er kennt da irgendwie einen, also ist auf Tournee wieder und so weiter, und er kennt einen Laden, ich weiß nicht mehr, irgendwo, also wo wirklich wie eine Comedy-Bühne. Und das ist ein ehemaliger Zauberer, der hat das vor 10 Jahren gegründet und hat unglaubliche Durststrecken gehabt. Und noch 5 Jahre danach lief das nicht und 6 Jahre danach lief das nicht. Und dann irgendwann auf einmal lief das wie wahnsinnig und jetzt ist das ein absoluter Selbstläufer. Und dann hat er zu mir gesagt, was wäre gewesen, wenn er irgendwie 3 Jahre vorher aufgehört hätte? Was wäre dann gewesen? Er wäre kurz vor der Zielgeraden, weißt du, hätte er... Und er hätte es nicht mal gemerkt. Also, und ich glaube, das ist so dieses Ding. Also, ich lerne das immer wieder von Menschen, die durchhalten, haben auf jeden. Das heißt nicht, dass sie es immer schaffen, aber sie haben eine wesentlich höhere Chance. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. Manchmal kommt der Erfolg auch tatsächlich einfach, weil man noch da ist, während die anderen nicht mehr da sind, weil die halt gegangen sind irgendwann. Ne? Ja.
Also in diesem Sinne, bleib noch dran, aber ich wünsche dir alles, alles Gute. Und wenn die Serie rauskommt, musst du mir versprechen, dass du dann nochmal zu mir kommst.
Ja, absolut. Mache ich gerne. Mache ich sehr gerne. Ja, war ein schönes Gespräch. Hat mich gefreut.
Okay, also lieber Maxwell, grüß mir deine Familie, sag ich mal. Grüß mir deine Familie und dann bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut, lieber Maxwell.
Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.